Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, hier ist er, der Podcast, wo es nicht nur inhaltlich manchmal schwierig ist zu erkennen, was passiert, warum etwas passiert. Für mich gerade ist es auch optisch extrem schwer zu erkennen, wo der Stuhl, auf dem Alex Schlüter sitzt, es ist ein Kordsessel, beginnt bzw. endet und das Kordhemd von Alex Schlüter, was die exakt gleiche Farbe hat und Kordmusterung, wo das anfängt. Ich sehe quasi von dir eigentlich mehr oder weniger nur so einen fliegenden Kopf.
Ja, das ist auch meine Stärke. Das
ist völlig dein okay. Kopf ist deine Stärke?
Ja. Okay. Ist jetzt schwierig für das, wahrscheinlich müssen wir gleich ein Foto machen, ist jetzt schwierig, das im Podcast zu erklären, aber offensichtlich hat sich
Kord.
Der Designer der Weser Stadion Möbel Ähnliches gedacht wie ich heute Morgen, als ich mir dieses beige Kordhemd angezogen habe. Beiges Kordhemd ist wirklich auch eine schlimme Beschreibung meines langweiligen Charakters. Schönen guten Tag. Es ist Montag. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Man schaltet Podcasts schon auch immer noch ein, oder?
Aktiv muss man. Es ist noch nicht so. Ich habe es bei der Regierung noch nicht durchgebracht, dass man es einfach morgens, dass die Leute es hören müssen. Das ist, so weit sind wir noch nicht gekommen. Und du hast natürlich gerade schon verraten, wir sitzen heute hier mal wieder, ich glaube zum dritten Mal, im Weserstadion. Leo Bittencourt und Niklas Füllkrug waren die Ersten, die wir hier verhaftet haben. Und wir sitzen natürlich jetzt hier nicht einfach nur so, weil wir zu zweit Podcast aufzeichnen. Ihr habt es gesehen. Marvin Ducksch ist heute unser Gesprächsgast. Wir freuen uns gleich mit ihm über diverse Dinge zu sprechen, denn er war gestern, so wie du auch, am besondersten Ort des Geschehens.
Ja, also unsere Begegnung war so ein bisschen wie früher in meiner Single-Phase mit den Ladies. Also ich habe ihn einmal so an mir vorbeilaufen sehen. Dann war er nie wieder gesehen, aber dazu später mehr. Ich kann das jetzt nicht zu einem neuen Gag-Thema machen, dass ich über mein Single-Leben rede.
Aber gut, dass du es einfach trotzdem machst.
Nee. Aber auch das ist mein eigener Humor, dass ich es dann trotzdem einfach tue. Wir reden natürlich über das, was dieser Spieltag ergeben hat, nämlich einen deutschen Meister, der nicht FC Bayern München heißt. Wie leicht geht dir das über die Lippen? Da gibt es Applaus. Benjamin steht auf einem in Leverkusen nicht vorhandenen Balkon und applaudiert Bayern 04.
Also, und ich applaudiere ihnen wirklich nicht, weil sie die Bayern vom Thron gestoßen haben und jetzt irgendwie hämisch oder sonst was, sondern es gibt natürlich zwei Aspekte. Zum einen könnte es nicht verdienter sein. Es könnte nicht verdienter sein, dass Leverkusen jetzt schon vorzeitig Meister geworden ist. Ja, gut. Und der andere Aspekt ist dann schon, dass die Bayern es so oft waren, dass man doch irgendwie es auch nicht so schlecht findet. Außer, wobei, es gibt ja jetzt schon wieder ganz interessant, in Fußball-Internet-Blasen wird jetzt ja schon wieder die Wertigkeit dieser Meisterschaft in Frage gestellt, weil Leverkusen ja ein Werksverein ist und so weiter und so fort. Da lasse ich mich gerade aber nicht drauf ein. Also das ist jetzt einfach, ich habe da auch einfach keine Lust gerade dazu. Das ist so eine gute Mannschaft, die so einen guten Fußball spielt mit so einem interessanten Trainer. Du hast die Nasen ja nun alle gestern am Mikro gehabt. Wir halten jetzt unterm Strich erstmal sportlich fest, dass dieses Team vollkommen verdient in dieser Saison Meister wird. Keiner hat es kommen sehen, so richtig zumindest.
Nee, also wir beide haben relativ früh dann mal einen Teamcheck gemacht, eine Rubrik, die sich nicht komplett durchgesetzt hat bei Kicker meets the Zone.
Kann ja noch werden.
Ich glaube, Leverkusen war der erste Teamcheck, weil wir gesagt haben, also im Grunde haben wir mit Bayern 04 Leverkusen auch den Teamcheck überhaupt ins Leben gerufen, gegründet. Wir haben gesagt, da müssen wir mal ganz genau hinschauen und erklären, wie dieser Fußball funktioniert. Anders als der Teamcheck hat Leverkusen es durchgezogen und hat jetzt weiterhin tatsächlich die Möglichkeit, Invincible durchzugehen. Vielleicht, wir hatten, glaube ich, nochmal den
Stuttgart
VfB.
Stuttgart haben wir noch. Ja.
Aber hey, vielleicht gibt es da auch nochmal ein Revival. Ich habe gestern den wildesten Arbeitstag der Saison gehabt. Wir haben uns dann spät irgendwann hier getroffen. Auch das, später mehr dazu, war wild. Aber also derjenige von euch, diejenige von euch, die eingeschaltet hat, weiß das längst, aber oder hat da zumindest einiges mitbekommen. Aber das Moderieren gestern ab Abpfiff war anders als sonst. Vorlauf wie immer. Ich hatte Michael Ballack und Tim Borowski an meiner Seite. Eine Stunde hat natürlich schön gematcht, weil man mit Balle jemanden hatte, der mit Leverkusen ja im Grunde mitverantwortlich war, dass dieser hässliche Name Vizekusen überhaupt entstanden ist, 2002. Also man kann das jetzt negativ sagen mit, da waren sie in drei Endspielen, wenn man das Meisterschaftsendspiel mit dazu nimmt. Man kann aber eben auch positiv sagen, dass das damals auch eine richtig geile Mannschaft gewesen ist.
Fantastische
die,
Mannschaft.
Die Balle da angeführt hat. Selber übrigens noch doppelt getroffen am letzten Spieltag. Dortmund hat aber parallel ausgerechnet Werder Bremen geschlagen und dadurch haben sie eben die Meisterschaft geholt. Weißt du noch, wer die Torschützen damals waren für Borussia Dortmund? Auch das war eine fantastische
welches
Mannschaft.
Jahr?
2002. War das Jahr, ne?
So
gegen Real Madrid, dann Leverkusen im Finale. Sie dann mit diesem Traumtor.
Amoroso, Everton.
Ja, also die beiden Tore... Jan Koller aus der Distanz interessanterweise und Everton macht das entscheidende
Ach,
Tor
klar,
zum Meistertitel. Ja, und Balle, glaube ich, mit 18 Saisontoren. Nur von welchem Stürmer übertroffen, deswegen nicht Torschützenkönig? Er hat es mir gestern gesagt.
2002
ja,
ist
2002.
Das Jahr gewesen, wo Martin Max so viele Tore gemacht hat und nicht für die Nationalmannschaft berufen wurde.
Meine Herren, ja. Martin Max oder wie Michael Ballack sagt, damals haben 19 Tore noch gereicht für die Torjägerkunde. Ja, macht der Kane heute in der Halbserie. Nach dem Spiel, kann ich sagen, hatten wir auch einen Plan, wie diese Sendung dann moderiert werden soll. Es kam nur nicht dazu.
Das hat man, du bist ja auch sehr, ihr seid ja sehr offen auch damit umgegangen. Also es war ja dann so, ich habe das lustigerweise noch bei der Abreise, ich habe gestern dann das frühe Spiel aus dem Studio begleitet und bin dann hierher gereist und habe dabei eure Sendung noch so halb geguckt, bis ich dann irgendwann halt nicht mehr konnte, bis es nicht mehr ging. Und irgendwann gibt der Kommentator, Freddy, gibt dann mal runter zu Daniel Herzog, der hat, da war der Platzsturm und so weiter und so fort. Und aber irgendwie tauchten dann in den Minuten danach, tauchtet ihr nicht auf und ich dachte mir, schon so, wo sind sie denn?
Das ist doch gut, weil dann kann ich jetzt die Gelegenheit nutzen und erklären, warum wir nicht aufgetaucht sind und wo wir in der Zeit waren. Erstmal zum eigentlich angedachten Plan, den ich immer noch gut finde. Es war abzusehen, dass es einen Platzsturm gibt, klar. Es sollte trotzdem draußen moderiert werden. Wir haben zumindest gesagt, das versuchen wir, weil so auch geplant, es auf Höhe der Mittellinie, direkt da am Spielertunnel, die kommen ja da wie in den meisten Stadien, hier ist es anders, aber in den meisten Stadien mittig raus, einen Ordnerring geben sollte, der die Fans, die dann auf den Platz kommen sollten, abschirmt, so dass wir da A moderieren mit Balle und Boro und eben dann auch die Interviews mit den Spielern da führen können. Mhm.
Dass du endlich mal deine eigene Security hast.
Exakt. Problem für die Security, dieser Platzsturm, den man erwarten konnte, hat ja schon vor dem Abpfiff stattgefunden. Können wir Duxi nachher noch darauf ansprechen, wie sich das eigentlich angefühlt hat, wenn du eben schon siehst, hier brechen gleich alle Dämme. Und lustiges Wortspiel, wenn man hier am Osterdeich ist. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass die Ordner den Ring noch gar nicht aufbauen konnten, weil die Ansage war nach Spielende. Aber vor Spielende sind dann die Fans schon auf den Platz gekommen und dann hat Harm Osmers als Schiedsrichter auch diese Partie verfrüht, eine Minute früher, glaube ich, abgepfiffen. Also der Plan hat so nicht funktioniert. Problem für Schlüter und Co. Wir wollten ja draußen moderieren, waren in dem Moment in den Katakomben, wo andere Sender ja auch dann Interviews haben. Man kann das dann nach drinnen verlegen, nur unsere Kameras und unsere Mikrofone haben ja draußen auf uns gewartet. Das heißt also, als das Spiel dann zu Ende war, stand ich in den Katakomben, so im Spielertunnel, die Spieler, auch Duxi, an uns vorbeigesprintet, weil sie sich natürlich, ich sag jetzt mal so, in Sicherheit gebracht haben und wir hätten anfangen können, nur ich hatte halt kein Mikrofon. Und dann ist das jetzt eine technische Sache, dass Daniel Herzog als Reporter in der Lage gewesen wäre, und da hört es dann für mich vom technischen Verständnis her auf, drinnen die Interviews zu führen mit dem Kameramann, mit der Kamera, die ihm zugeordnet war. Da gibt es dann, ich weiß nicht, was es ist.
Genaue technische
Kabel,
Wege.
Genau, so.
Ja, ja.
So, die Kamera, die für uns eigentlich eingeplant war, die war gar nicht in der Lage, Interviews zu führen. Heißt, Schnellschuss Schlüter macht die Ansage.
Da sind wir wieder bei deinen Singletagen.
Hol den Herzog, wo auch immer er gerade ist, mit seinem Mikrofon und dem Kameramann hierher und dann machen wir das einfach alles hier drin. Und ja, alles mit dieser einen Kamera und diesem notfalls dann auch nur einzigen Mikrofon. Aber findet ja sowieso alles statt. Nur war in der Zwischenzeit Daniel Herzog mitten auf dem Platz zwischen Tausenden von Fans und hat da alle Emotionen mitgenommen, die es so gegeben hat. Und die ja dann auch alle Zuschauer schönerweise so erleben konnten bei DAZN. Und ich stand und hab drauf gewartet. Und irgendwie hat dann tatsächlich unser Aufnahmeleiter Herzi bekommen und hat mit ihm im Grunde Mikro- und Kameratausch gemacht, so dass er dann das Equipment nutzen konnte, das wir eigentlich draußen nehmen sollten, hat draußen weiterhin Fans interviewt und wir konnten dann mit leichter Verzögerung, die du denn ja offensichtlich auch wahrgenommen hast, in die Interviews führen und moderieren. Freddy Harder war ja oben, da war Boro dann zu der Zeit noch und hat sich die ganze Szenerie quasi aus Vogelperspektive angeschaut und wir haben drin Galli gehabt und Flo Würz und natürlich den großen Maestro Xabi Alonso, also es war dann sehr spaßig.
Der ziemlich nass war,
ja,
so wie sich das gehört.
So gehört sich das und trotzdem muss ich dir sagen, der sah selbst, also wie unverschämt gut kannst du denn aussehen, wie attraktiv kannst du denn sein, wenn du eine komplette Kölschdusche abbekommen kannst und immer noch so quasi wie kurz aus der Dusche raus und in so einer Duschdas-Werbung immer noch.
Er fährt sich einfach nur einmal durchs Haar, ne?
Ja.
Und danach ist alles wieder
so
gut.
So hoch, ich habe eine Bierdusche abgekommen, zack, ich sehe wieder top aus. Da fällt Benny Zander das Handy runter.
Ja. Ja. Kannst du mir eigentlich mal einen Gefallen tun? Zieh mal bitte das Cordhemd aus. Ich habe das Gefühl, das Kabel von deinem Headset, das zuppelt da die ganze Zeit und sorgt für so kleine Störgeräusche. Und außerdem kann ich dann dein Gesicht endlich wieder sehen. Also zieh
ist das wirklich das Cordhemd?
Ja, das ist der Kragen von deinem Hemd. Aber
das mal zu meiner Singlezeit jemand gesagt hat, zieh es aus.
Nimm uns da jetzt mit rein. Also das heißt aber, du hast von dem Platzsturm, also irgendwann war ja dann die Sendung vorbei, dann seid ihr bestimmt auch nochmal raus. Waren dann da immer noch ganz viele Fans auf dem Feld?
Ja, die waren noch da. Ich habe von dem Platzsturm zu Beginn nichts mitbekommen. Ich habe auch von allen Interviews von Herzi nichts mitbekommen, weil
du die nicht hören
konntest. Genau, weil ich nichts hören konnte. Und deswegen, ich muss mir das auch alles nochmal anschauen, der Abend war ja dann gestern lang. Ich bin mit Boro dann zurück hier nach Bremen gefahren, weil der mich schönerweise mitnehmen konnte, als es dann auch spät geworden war. Und ich weiß bis heute nicht, wie das da draußen zumindest
war interessant.
Vor der Kamera ausgesehen
hat. Einer hatte so ein Stück Rasen in der Hand, einer hatte ein Stück Netz, dann war sehr emotional bei Herzi und so.
Problem war übrigens auch, dass also ich dann ja irgendwann ready war, um die Leute zu interviewen, aber ja gar nicht wusste, wann ich dran bin. Das heißt also, wir haben es dann richtig oldschool gemacht. Ich glaube, ich habe das dann auch einmal ganz offen ins Mikrofon so gesagt, dass hinter der Kamera mein Chef war, der dann runtergezählt hat, yo, du bist jetzt dran. Und ich hatte dann den Knopf noch im Ohr, aber das war wirklich, also wie, ich bin ja auf dem Land groß geworden, wie wenn man da früher telefoniert hat. Also ein, zwei Wörter konnte ich dann maximal verstehen und wusste dann zumindest, okay, offensichtlich hat man jetzt gerade zu mir hingegeben.
Die Position war interessant. Also das ist ja definitiv keine Interviewposition, die vorher mal von irgendjemandem festgelegt wurde, als da kann man auf jeden Fall.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das so klar sagen sollten. Sorry, DFL, war gestern alles ein bisschen anders. Normalerweise stehst du vor so einer Wand, aber wie gesagt, es war ja gar nicht geplant, dass wir drinnen sind. Ja, ja, ja. Und im Grunde standen wir dann mitten im Gang. Und,
Moment mal, hat der Alonso wenigstens nach Bier gestunken oder riecht er noch nicht mal nach Bier, selbst wenn er mit Bier überkippt wird?
Nein, er hat einfach nach Erfolg gerochen.
Ja, und nicht zu knapp.
Erfolg. Ja.
Und nicht zu knapp. Also ich fand es ja interessant, dass er auch nochmal so rausgestellt hat, die großen Ex-Trainer von Leverkusen, in deren Riege er sich jetzt so einreiht. Und was habe ich auf Twitter gelesen? Der Mann kann selbst, wenn er die Worte Klaus Toppmöller sagt, klingt das irgendwie erotisch.
Fand ich irgendwie gut. Ja. Sehr gut. Ich habe mich nochmal viel mit ihm beschäftigt, auch seiner Prägung, die Trainer, die er selbst hatte, die sehr unterschiedlich gewesen sind. Habe da mehrere spannende Artikel drüber gelesen, die ihn dann logischerweise zu dem Trainer gemacht haben, der er jetzt ist. Und es gab so totale Taktik-Nerds, aber es gab eben auch totale, einfach so Menschenfänger. Ne? Und ich glaube, um so eine Saison zu spielen, wie er sie jetzt spielt mit Leverkusen, musst du beides können. Er hat selber zum Beispiel auch gesagt, dass du brauchst erst das Vertrauen der Spieler und dann kannst du sie auch richtig fordern.
Ja.
Ne? Nur sie fordern. Und ich glaube, das ist eine Sache, an der viele Trainer, gerade junge Trainer auch schon gescheitert sind, die nicht diese Erfahrung haben, vielleicht auch nicht die eigene Spielerkarriere haben, um das dann entsprechend zu reflektieren.
Ich wollte gerade sagen, aber es wird, glaube ich, allein auch durch seinen Werdegang und ich meine, wir haben mit Jonas Hofmann drüber gesprochen, die Leute vertrauen ihm, glaube ich, auch deswegen einfach mehr, weil viele zu ihm als Spieler aufgeschaut haben oder wissen, was der für eine Weltkarriere als Spieler hatte. Mhm. Das heißt, er kriegt, glaube ich, dadurch allein schon auch ein bisschen einen Vorsprung.
Ja,
den du nicht hast, wenn du ein Trainer XY bist.
Ja, und verdientermaßen ein Vorsprung, ne?
Absolut,
also nicht ungerechtfertigt mit, jetzt darf der hier sich besondere Sachen rausnehmen. Ja. Das stimmt schon, weil er eben mehr Erfahrung gesammelt hat und weiß, wovon er spricht. Und dann muss man natürlich trotzdem aufpassen, seitdem hat sich auch der Fußball wieder verändert, die Trainerposition ist nochmal eine andere, als da im Zentrum auf dem Platz zu stehen. Ist schon übrigens auch krass, wie der Connect zu Granit Xhaka ist, also der klare, sein klarer verlängerter Arm, alle anderen, so Flo Wirtz und Co., sind dann eher so die Freigeister, die er sicherlich auch bewundert, weil er auf so einen Fußball steht, aber es ist schon enorm, was er da geprägt hat, was er auch für eine Aura hat, sind wir mal ganz ehrlich, und ich würde mich wundern, wenn du es anders siehst, Xabi Alonsos Interviews sind nicht die gehaltvollsten, die es gibt. Das hat natürlich weiterhin auch noch so ein bisschen mit der Fremdsprache, die es für ihn ist, zu tun. Und es ist ja schon sehr cool, dass er die Interviews auf Deutsch gibt. Und trotzdem gucke ich mir die auch selbst alle an und freue mich drauf, wenn ich sie selber führen darf, weil er eben alleine über seine ganze Gestik, Mimik, über die Körpersprache so viel vermittelt. Und ich glaube, wenn man da genau hinschaut, da könnten wir jetzt mal einen Psychologen, eine Psychologin, einen Körpersprachler einladen, dann kannst du auch verstehen, wie das auf eine Mannschaft wirkt, wenn du diese Aura hast, die er de facto hat, selbst wenn er gerade eben von Robert Andrich mit einem Liter Bier überschüttet wurde.
Ich wollte gerade sagen, und ja auch auf eine Aura wirkt, das haben ja, finde ich, die Interviews, die du dann da geführt hast, schön gezeigt, auf eine Mannschaft wirkt mit ganz unterschiedlichen Typen. Da steht dann Florian Wirtz bei dir und es ist ein ganz anderer Typ als Jonas Hofmann, als Granit Xhaka, als Robert Andrich. Das Andrich-Interview habe ich übrigens bislang immer noch nicht gesehen. Das war ja aber offen, wurde ganz gut zitiert, war offensichtlich sehr, war ein guter Moment, ne?
Also ich habe natürlich mich investigativ, wie ich bin, nach dem Spiel auf die Suche begeben nach dem Partyminister. Wir wissen, auf dem Platz ist Granit Xhaka der Chef. Wer ist es, wenn es ans Glas geht? Und die Frage wurde relativ deutlich beantwortet. Da würde mich sehr interessieren, wie es ihm heute geht. Die spielen am Donnerstag wieder, ne? Man darf das ja alles auch nicht unterschätzen und es ist nicht nur so, dass die da ein Spiel haben, sondern das ist sehr, sehr wichtig, weil sie eben noch größere Pläne haben. Das, finde ich, macht dann diese Mannschaft auch so besonders. Jonas hat auch echt schöne Worte nochmal gefunden, um diese Mannschaft, auch diese Eigenmotivation zu beschreiben, auch wenn das natürlich alles am Ende entscheidend geprägt wird vom Trainer. Das ist schon sehr cool. Und ich finde eine Sache wichtig. Ich meine, wir sind hier in den letzten Wochen ja immer wieder ins Schwärmen geraten. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, wann haben wir zum ersten Mal festgestellt, dass Leverkusen, dieses Leverkusen, ich bin kein Riesenfan von dem Wort, dass es Meisterkusen wird. Jonas Hofmann selber hat gesagt, für ihn war so der erste Moment, vierter Spieltag, als man gegen die Bayern komplett auf Augenhöhe gespielt hat. Und jetzt muss ich sagen, wo klar ist, dass sie deutscher Meister sind, bewundere ich Leverkusen für zwei Sachen. Also einmal, dass sie es eben geschafft haben, diese Phalanx endlich zu durchbrechen, dass die Bayern 11-mal in Folge Meister werden. Und ich bin der Meinung, man darf das durchaus auch mal anders sehen, dass eine so herausragende Leistung von Bayern gewesen ist, das 11-mal zu schaffen. Dass es Saisons gegeben hat, in denen es die Konkurrenz ihnen zu leicht gemacht hat, okay, aber das passiert nicht 11-mal in Folge. Das heißt andersrum, es braucht schon sehr viel, um diese Sache zu verändern. Da können wir ja sogar Stuttgart mit ins Boot holen, weil sie eben ähnlichen Fußball spielen. Und da bin ich beim entscheidenden Punkt. Die Bayern müssen überhaupt erstmal hinter sich gelassen werden. Das schaffen sie. Ja, die Bayern sind in dieser Saison angeschlagen und ich bin gespannt, wie die Saison für die Münchner zu Ende geht. Du hättest es vielleicht in diesem Jahr auch mit einer anderen Art und Weise Fußball zu spielen geschafft, in der Tabelle vor den Bayern zu landen. Aber Leverkusen macht es halt mit der Art und Weise. Sie machen es halt mit dem Fußball. Und zwar dem schönsten Fußball, den ich seit langem gesehen habe in der Fußball-Bundesliga. Und für mich rettet es tatsächlich auch diese eigene Liebe, die manchmal schon strapaziert wird, diese eigene Liebe zum hässliches Wort Produkt Fußball-Bundesliga, das immer mehr Produkt wird und immer weniger, denen zuzugucken, ist ja was, wofür ich meine komplette Freizeit opfere im Zweifel. Also haben wir doch alle gemacht in unserer Jugend. Und es gab in den letzten Jahren auch genug Spiele, und sind wir ehrlich, auch in dieser Saison, wo man eben sagt, boah, da ist viel Fußballarbeiten drin. Und Leverkusen ist halt eine Mannschaft, ähnlich wie Stuttgart, die, ich sag's jetzt mal ganz einfach, die wieder den Fokus darauf hat, dass der erste Ball vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist als der zweite Ball.
So, ja, die spielen Fußball.
Die spielen Fußball, und werden damit Deutscher Meister.
Also, und sie spielen Fußball und gleichzeitig arbeiten sie natürlich auch Fußball, aber es ist Teil des Spiels. So, zum gut Fußball spielen und erfolgreich gehört immer auch Arbeit dazu. Sonst kannst, ne? Aber es ist bei ihnen halt mehr Spielen als Arbeiten. So kann man es vielleicht irgendwie sagen.
Und deswegen war das gestern also ein kurioser Moment für mich zum Arbeiten, aber natürlich ein historischer Moment für alle, die dabei gewesen sind. Also sind wir ehrlich, wie war vor 4 Jahren, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, wie war vor 4 Jahren das Meisterschaftsfinale? I don't know.
Ja,
aber daran werden wir uns in den nächsten 30, 40 Jahren erinnern.
Ja, an das vergangene Saison, wenn wir ehrlich sind, auch, aber an viele davor eben nicht. Ja. So, und dann ist es ein historischer Moment, nicht nur für Nathan Teller gewesen, der dann hinten raus zum Ende deiner Sendung...
Das hat man gesehen in der Kamera.
Man hat in der Kamera gesehen, wie Teller plötzlich eure Sendung crasht, weil er was wollte. Ich sag mal, vielleicht haben wir nicht alle bis ganz am Ende geguckt.
Er hat Michael Ballack vor laufender Kamera gefragt, ob er ein Selfie mit ihm machen kann.
Ja. Das war sehr lustig, ja.
Und da ist der Capitano natürlich weiterhin großmütig und... Also das war tatsächlich in den letzten Sekunden, habe ich mir gedacht, so viel mit dem schöneren Bild kann man eh nicht aufhören.
Ich habe dann irgendwann erst gecheckt, als dann diese ganzen Feierlichkeiten waren da draußen. Ach so, die kriegen ja heute noch gar nicht die Schale. Das ist mir erst dann irgendwann aufgefallen. Ich dachte mir so, ja, da wird jetzt was aufgebaut und so. Nee, die Saison ist ja noch gar nicht vorbei. Zur Wahrheit gehört übrigens auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dann jetzt im Nachgang, du hast es währenddessen nicht gesehen, es gab wirklich ein paar verstrahlte Leverkusener, die die Chance genutzt haben, auf dem Feld als erstes mal Richtung Auswärtsblock von Bremen zu marschieren.
Wirklich?
Und sich mit denen schlagen zu wollen. Und zwar nicht zu knapp. Sind auch alle schön mit Gesicht auf den Videos zu erkennen. Da fragst du dich wirklich manchmal, also Leute, ihr seid gerade zum allerersten Mal in der Geschichte eures Vereins, wenn es denn euer Verein ist, wenn ihr das Trikot nicht nur tragt, um euch mit anderen auf die Waffel hauen zu können, ja, seid ihr Meister geworden. Und das ist das Erste, woran ihr denkt. Das begreife ich.
Da wünscht man sich so eine Schleuse, dass die quasi von hinten einmal über den Platz laufen, und die dann nicht auf dem Platz stehen bleiben und die Meisterschaft feiern, die werden einfach direkt einmal Tor auf durchgeschleust und sagen, danke, ihr braucht dann auch nicht wiederkommen.
Aber wir wollen es gar nicht so sehr in die Richtung, also du hast jetzt gesagt, verrücktester Arbeitstag für dich dieser Saison, es gab noch nicht so viele verrücktere generell, oder? Du machst das jetzt auch schon eine Weile?
Ja, also kommt ja immer darauf an, wie man es nimmt. Ich habe mal, wo du von Ordnern gesprochen hast, es gab einen anderen Tag, an dem ich eine Ordnerkette um mich herum hatte.
Ach, das hast du hier mal erzählt.
Ja,
was war denn das?
Das war, liebe Grüße an Ralf Gunnisch, der war damals mein Experte, das war ein Europa-League-Spiel in Glasgow.
Ach, stimmt.
Celtic Glasgow gegen RB Leipzig, und wir hatten auch da eigentlich eine geplante Moderationsposition, die war an der Eckfahne, und genau da haben wir auch moderiert zu Spielbeginn, also vor Spielbeginn, Halbzeitpause, und geplant dann nach Abpfiff, und kamen da hin und die Ordner sagen, nee, hier kann niemand mit Kamera arbeiten.
Und das
arbeiten.
Waren schottische Ordner?
Es
so einer, wie man sie sich vorstellt?
Es waren 10 schottische Ordner.
Oh Gott.
Und wir haben gesagt, naja, aber wir sind jetzt, also Spiel ist vorbei, wir haben jetzt hier in einer Minute, ich glaube, es gab noch eine kurze Werbepause oder so, aber wir haben jetzt hier in einer Minute Sendung. Und wir haben gesagt, nee, hier kommen auch die Spieler raus, und hier fährt dann der Mannschaftsbus aus dem Marathontor in der Ecke. Hier ist nie jemand. So, aber wo sollen wir denn jetzt machen? Und dann hatte ich den Knopf im Ohr, und mein Leiter der Sendung sagt, okay, also wir haben jetzt noch 30 Sekunden, und dann habe ich halt gesagt, dann machen wir es genau hier. Also dann stehen jetzt halt 10 Ordner, die uns nicht an unsere Position lassen, hinter uns, und wir gucken jetzt, wie sich das so ergibt. Und das Schöne ist irgendwie, das sind, also das sind am Ende auch somit die coolsten Sendungen, weil es halt mal ein bisschen anders ist. Und ich weiß nur, dass Ralle Gunnisch damals dann immer in den 30 Minuten, die man danach noch so auf Sendung ist, mit Interviews und Co., immer gesagt hat, wir tippeln jetzt wie in so einer Mauer auf dem Platz immer noch mal so ein bisschen zurück, wenn der Schiedsrichter nicht hinguckt. Und vielleicht schaffen wir es am Ende des Nachlaufs dann auf unsere Moderationsposition, ohne dass die Ordner eigentlich so richtig gecheckt haben. Aber das war ähnlich spektakulär. Ja, werde ich mich wahrscheinlich ähnlich dran erinnern wie an das, was da in Leverkusen gestern
passierte. Man hat es ja auf jeden Fall angesehen, dass das schon Spaß gemacht hat, die Nummer dort, ne?
Ja, total, ja. Also, ich war nicht im Mittelpunkt. Zeitweise war ich sogar weit weg davon, aber dann unten mit den Leuten zu sprechen und da so ein bisschen einzutauchen, obwohl ich glücklicherweise keine Bierdusche abbekommen habe, war schon sehr schön. Also ich glaube, schlechter hat es sich definitiv für die Bremer angefühlt. Insofern freue ich mich aber umso mehr, und ich weiß, das siehst du ähnlich, dass Marvin Ducksch sich Zeit nimmt, gleich hier für uns.
Ja, Blick auf die Uhr, paar Minütchen noch, aber wir bereiten jetzt hier alles vor und dann melden wir uns wieder, wenn der Ducksinator hier reingetänzelt ist in den Raum.
Ist es der Ducksinator, ja? Das hatte ich jetzt in seinem Wikipedia-Artikel gar nicht gelesen, aber okay.
Wird in 5 Minuten wird das in seinem Wikipedia-Artikel stehen.
Der Duckschmeister. Drei Menschen, ich würde mal tippen, mindestens zwei von denen hatten eine kurze Nacht. Wir finden das in dieser Runde gleich mal raus. Schönen guten Tag, Marvin Ducksch.
Ja, moin.
Moin. Willkommen bei uns. Ja. Was soll das? Das habe ich doch schon wieder als Spitze gegen mich vernommen.
Ich habe bislang nichts gesagt, aber bist du ausgeschlafen?
Ja.
Ich habe das hier ja schon mal betont. Ich bin kein Mensch, der gut mit wenig Schlaf klarkommt. So unter 8 Stunden ist kein sympathischer Alex Schlüter. Mit wie viel Schlaf und in welchem Sympathielevel treffen wir Marvin heute an?
Heute mit wenig Schlaf. War noch relativ spät zu Hause, sag ich mal. Und ich habe dann so eine Stunde oder so im Bus geschlafen und dann blieb nicht mehr viel für die Nacht.
Ja, kann ich
glaube 5 Stunden.
Bist du jemand, der... Ich weiß, dass bei Mats Hummels zum Beispiel sehr krass ist, bis Adrenalin abgebaut ist und überhaupt Schlaf möglich ist. Bist du jemand, der dann auch wirklich lange braucht, bis er einschlafen kann? Ich meine, immerhin mit dem Bus schon schlafen ist ja ein Vorteil. Das
ja, ich kann eigentlich relativ schnell schlafen. Deswegen habe ich es auch im Bus getan. Ja. Aber ich glaube, das war dann gestern der falsche Weg wieder. Da muss man sich doch irgendwie versuchen zu quälen und wach zu bleiben, um eine gute Nacht dann zu haben.
Bus ist ja immer noch für mich ein absolutes Mysterium. Also die Kabine haben wir uns langsam in dem Podcast über die Interviews so ein bisschen erschlossen. Den Bus noch nicht. Es gibt eine klar festgelegte Sitzordnung im Bus?
Ja, gibt's immer.
Wo sitzt denn der Ducksch?
Ich sitze eigentlich direkt, wenn man hinten in den Bus reinkommt, ich glaube der erste Platz rechts daneben.
Aber relativ weit hinten.
Also relativ weit vorne.
Ach so, okay.
Ich und Mitch Weiser sitzen zusammen. Ich glaube, wir haben den vordersten Platz von den Spielern.
Ich hätte jetzt irgendwie, so intuitiv hätte ich, wo saß du früher im Schulbus?
Ich saß immer hinten.
Ja, wollte ich sagen. Hätte ich jetzt
auch gesagt. Ruhrpott-Assi, der saß immer hinten. Der musste alles im Blick haben.
Sagt man, gibt's da, also ich glaube, das ist so regionale Begrifflichkeit. Also bei uns hat man Räuberbank gesagt, hinten für diese letzte Reihe. Gibt's wahrscheinlich. Also
gibt's bei uns
im,
nicht.
Im Osten hat man es nicht gesagt. Ne? Ich weiß nicht, ob es einen Begriff dafür bei dir gab.
Da sind wir froh gewesen, wenn es hinten eine Reihe gab.
Ja. Also ich habe tatsächlich, also ey, um mal direkt die Hosen runterzulassen, ich wäre gerne jemand gewesen, der hinten letzte Reihe Räuberbank gesessen hätte, aber dafür war ich nicht cool genug. Also,
lass du mir ja, ich weiß auch nicht warum. Also hinten war immer, es war irgendwie immer so, als ob der Platz reserviert war für mich, wenn ich in den Bus eingestiegen bin, weil der war immer frei.
Aber, immer. Aber dann sitzt du jetzt und ausgerechnet du und Mitch Weise, ihr sitzt jetzt quasi im Bus auf der Streberbank.
Ja, also es war, wo wir neu gekommen sind, war ja immer, wie gesagt, die Sitzreihe war festgelegt.
Okay.
Und wir hatten dann einen Sitz mit keiner Beinfreiheit.
Ah.
Und haben wir uns natürlich die jungen Spieler geschnappt und gesagt, tut mir leid, aber jetzt kommen die Älteren und ihr müsst euch dann leider auf die Plätze setzen.
Aber also gut, bei Marvin kann ich das mit der Beinfreiheit verstehen. Bei Mitch hätte ich jetzt gedacht, wäre vielleicht okay, wenn ein bisschen enger ist. Aber du willst ja, man will ja Komfort haben, ne? Wenn man lange Busreisen hat.
Also man will auch einmal den Bonus dann nehmen, so wie es früher mal war, weil da war ja immer... die Älteren haben Vorrecht, mhm, und das wollten wir dann auch in Anspruch nehmen und haben dann
Find ich uns, gut.
Ja, direkt die Plätze gesaved.
Das finde ich sehr gut.
Wir hatten Mitch Weiser hier noch nicht im Podcast, aber so wie ich ihn jetzt grob einschätze, du kannst es korrigieren, würde ich sagen, der kann schon quatschen in so, auf so einer Busfahrt. Also umso mehr Respekt, dass du Schlaf gefunden hast.
Der kann quatschen, aber er ist immer sehr, sehr beschäftigt mit möglichen Sportarten, die er dann schaut. Ja. Auf dem iPad hat er gestern Golf geguckt, hat jetzt, glaube ich, die Liebe zum Golfen entdeckt.
Oh, dann müssen wir ihn wirklich mal hier reinholen. Das ist,
Alex, bei Alex ist das auch so. Wie stehst du zum Thema Golf? Bitte sei auf meiner Seite.
Er hat geschlafen. Wie wird er wohl zum Thema Golf stehen?
Ja, ich habe es dann mitbekommen, aber ich habe es, also ich wollte es immer mal spielen, weil wie gesagt, früher die Garde haben es alle gemacht. Irgendwie, je älter man wurde, umso mehr hat man das Golfen entdeckt. Aber ich bin irgendwie dazu noch nie gekommen und Mitch hat jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt die Liebe dazu gefunden. Hat auf dem iPad Golf geschaut und auf dem Handy Basketball.
Ja, guter Typ, den sollten wir auf jeden Fall mal im Podcast. Was war gestern für ein großes Golfturnier? Und bin ich so ein bisschen.
Hier Dings, Masters, Dings.
Richtig,
da.
Das Wichtigste, also quasi das Wimbledon vom Golf.
Ja, so.
Das Wimbledon ist wie, also ist quasi Champions League Fußball.
Ich habe nur gelernt, dass der Kommentator da gestern aufgehört hat, der irgendwie seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren diesen Job gemacht hat und das habe ich irgendwie mitbekommen. Aber wir waren noch nie zusammen Fußball-Golf spielen, ne? Was ja meine absolute Lieblingsfreizeitbeschäftigung mit ist. Marvin Dukes ist der perfekte Fußballgolfer. Ja, ja. Du bist der perfekte Fußballgolfer.
Glaubst du?
Ja.
Und ich weiß nicht, ob er das als Lob oder als Beleidigung
nimmt. Das ist das größte Lob. Das ist das größte Lob, was ich vergeben kann tatsächlich.
Okay, ja, das freut mich. Ich habe es tatsächlich, ich glaube, zweimal gespielt.
Aber hätte ich jetzt gedacht, so duckst du schön. Wir kommen ja gleich, wir reden ja auch gleich noch über, wie du so Flanken und Schüsse ansetzt und so weiter. Hätte ich jetzt gedacht, das ist so eine richtige Show, mit dem Duksch auf dem Fußballgolfplatz ist.
Ja, wie gesagt, ich habe es zweimal, glaube ich, gemacht, auch relativ gut dann auch, aber zu mehr bin ich dazu noch nicht.
Ja, es scheint, er wirkt auch nicht so, als wäre die Liebe jetzt so wie bei mir direkt übergesprungen.
Nee, aber vielleicht kriege ich ihn noch zum richtigen Golf. lass uns vielleicht nur so für die Abwechslung über Fußball reden. Du warst gestern, wie soll ich sagen, nah dran an der Meisterschaft.
Ja, ich habe sie live miterleben dürfen. Zum Spiel brauchen wir nicht viel sagen. Wir haben, ich finde in meinen Augen, 60 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Richtig, richtig gutes Auswärtsspiel bei für mich der besten Mannschaft gerade Europas. Und aber da hat man einfach dann auch nochmal die Qualität gesehen. Gerade wenn ein Wechselspieler in der Pause reinkommt und drei Tore macht, spricht das, glaube ich, für die Qualität des Gegners.
Es ist wirklich krass. Ich habe gestern, ich war ja nun auch da, habe versucht, mit unseren Experten, mit Michael Ballack, mit Tim Borowski einzuordnen, was diese Mannschaft gerade auch so für eine historische Dimension hat, Bayer 04 Leverkusen. Jetzt das 43. Spiel ungeschlagen. Das ist schon mal ein Rekord, den haben sie jetzt zusammen mit Juventus Turin. Und sie können tatsächlich ungeschlagen durchgehen. Hast du schon mal gegen so eine gute Mannschaft gespielt? Ich frage mal so.
Schwierig. Gegen so eine gute Mannschaft glaube ich jetzt nicht, würde ich mal sagen. Ich habe letzte Saison ein Spiel gehabt, wo wir chancenlos waren gegen Eintracht Frankfurt. In Frankfurt waren wir echt chancenlos.
Ja, krass.
Und in dieser Saison tatsächlich auch beim VfB Stuttgart.
Ja.
Also wo ich wirklich sage, wo ich auf dem Platz stehe und sage, Alter, hier geht heute einfach gar nichts.
Ja.
Wir waren so chancenlos, aber mit so einer Qualität, wie gesagt, jedes Spiel, ich glaube 3-4 Spieler, die dann auch mal rotiert werden. Da gibt es keine Einbrüche in der Mannschaft. Also Hut ab vor der Leistung diese Saison.
Also wir haben über Stuttgart-Leverkusen, die beiden Mannschaften, die rausstechen. Vielleicht ist das manchmal gegenüber den Bayern, die da immerhin ja auch noch mit dabei sind, ein bisschen unfair. Nur von denen ist man halt gewohnt, dass die dominant sind. Aber gerade diese beiden Mannschaften müssen dir ja als einer, der echt auch gern Dinge mit dem Ball macht, sage ich mal, müssen dir schon besonders gefallen, ne?
Ja, absolut. Ich glaube auch noch gestern gerade das 5-0. Ich weiß gar nicht, wer so einen Ball mit Außenriss spielen kann, den Ball so perfekt mit so einem Dreh annehmen kann, nochmal einen Körper reinstellt und dann in die lange Ecke abzieht. Da waren schon Sachen dabei, die waren schon sehr, sehr gut.
Jetzt muss ich ja zugeben, ich habe dieses Tor nicht gesehen. Also ich habe es mir dann nochmal angeschaut, aber da waren wir gerade im Spielertunnel und man konnte schon sehen, dass es womöglich gleich einen Platzsturm gibt, denn die Fans waren ja schon unten. Wie nimmt man das auf dem Platz wahr? Am Ende kam es ja tatsächlich zu der kuriosen Entscheidung vom Schiedsrichter, die Partie ein paar Sekunden, ich glaube eine Minute früher abzupfeifen, weil er wusste, ansonsten kriegen wir die hier nicht mehr vom Feld. man muss das ja schon mitkriegen, ne, dass da gleich wahrscheinlich ein schneller Sprint gefragt ist. Ich weiß nicht, ob deiner gemessen wurde, aber schön schnell in die Kabine.
Ja, wir haben gehofft, dass wir es so ja, spannend wie möglich machen können, um vielleicht dann nochmal den Schiedsrichtern einen Spielabbruch ins Ohr zu flüstern. Aber ich glaube, beim 4-5-0 war es dann ja leider auch getan. Ja, ich glaube, das erste Mal war ja schon 80. Minute, 81. Minute,
ja,
wo sie alle auf dem Platz gestürmt sind. Ja, was soll man dir dazu noch sagen? Ich glaube, die haben jetzt auch Geschichte geschrieben und ich glaube, die haben sich da ja richtig auch gefreut.
Es wirkte so ein bisschen so wie beim Wrestling, wenn alle um den Ring rumstehen und nur warten, dass irgendwie der Gong kommt, dass sie dann alle da reinkommen. Wir haben natürlich in dieser Saison, wir haben es gesagt, viel über Leverkusen gesprochen und wir haben sehr, sehr viel über die Offensive gesprochen. Jetzt haben wir vorhin am Frühstückstisch uns gedacht, wir haben heute mal hier jemanden, der auch noch mal so ein bisschen einordnen kann, dass da auch noch ein anderer Mannschaftsteil dazu gehört, den du gestern hautnah erlebt hast mit diesen, was ist der richtige Begriff für die, Büffel, ich weiß, ja?
Ja, kann man schon nennen, Büffel, wo alle, glaube ich, 36 km/h laufen.
Unfassbar, oder?
Wahnsinn. Ich habe es ja selber gestern auch erleben können, sobald wir irgendwie Richtung Box waren, kamen die Jungs auf uns zu, haben uns angepackt, haben uns gegriffen, dass sie Körperkontakt suchen mit den Männern und das haben wir heute auch nochmal in der Videoanalyse gesehen, sobald wir mal außen durch waren, eine Flanke bringen konnten, ja. Also, wir wussten nicht wohin, weil wir konnten uns nicht bewegen, sie haben uns in den Griff genommen, das haben sie schon überragend gemacht, dann im Mittelfeld, wie viel Ruhe die Jungs haben, selbst wenn sie mit dem Rücken zu unserem Tor stehen, wissen sie immer, dass links, rechts irgendwo noch einer steht, wo die Bälle hinspielen können. Ich glaube, da haben sie mit Granit Xhaka auch einen richtig, richtig guten und wichtigen Transfer auch getätigt.
Ja, brutal. Ja.
Habe ich so auch nicht kommen sehen, ehrlich gesagt, dass der, weil ich meine, er war in der Bundesliga, hat bei Arsenal ja jetzt nicht die Rolle gespielt, wie er sie jetzt in Leverkusen spielt, aber dass der so, kann schon echt drüber reden, ob er vielleicht der MVP ist, auch wenn Flo Wirtz Sachen macht, aber der ist ja so sehr Ankerpunkt, hab ich ehrlich gesagt unterschätzt. War gestern dann auch am Mikro und du merkst halt einfach, dass der auch vorangeht, wenn Jonas Hofmann hat das so schön gesagt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben uns unten ja nur im Sprint dann noch sehen können. Diese Mannschaft ist nach schlechten Trainingseinheiten trotzdem dann auch so intrinsisch motiviert, dass sie sagen, ey, das war heute mies und dann kommt die Mannschaft zusammen und sagt, so kann es nicht weitergehen. Ne? Und das ist eine Mannschaft, da sprechen wir darüber, dass die noch kein Fußballspiel verloren haben diese Saison. Also, und das spürst du dann wahrscheinlich als Gegenspieler auch krass auf dem Platz, was da für ein Selbstverständnis herrscht.
Ja, absolut. Ich fand es auch, ich glaube gestern, ich weiß gar nicht, wie viel ich da schon stand, 3 oder 4-0, wo so eine 50-50 Aktion Richtung aus ist, wo Granit Xhaka unbedingt den Einwurf auch haben will und da merkst du halt einfach, wie griffig die auch die ganze Saison über waren, die nichts geschenkt oder nichts liegen lassen wollen und es ist, ich glaube, da stimmt's einfach von vorne bis hinten alles.
Wenn wir mal in dein Spiel reingucken und gerade auch in so ein Spiel mit solchen Gegenspielern, wie versuchst du, dich denen auch mal zu entziehen, ganz bewusst? Du bist ja jetzt ein Stürmer, der auch viel auf dem Feld unterwegs ist, der auch versucht, Ballkontakt zu haben. Es gibt ja, glaube ich, keine Ahnung, kein Spiel, wo du wie manch anderer Stürmer dann irgendwann mal bei 14 Ballaktionen oder sowas stehst. Also versuchst du dich bewusst dann auch von diesen Prügeln da wegzuholen, um irgendwie dich selber reinzuholen ins Spiel?
Ja, wir haben ja, oder wir machen ja auch eine Gegneranalyse und da haben wir auch schon gesehen, also ich glaube, dass wir auch in der ersten Halbzeit, ich glaube, 46% Ballbesitz hatten. Wir haben es ja auch richtig gut gespielt. Man hat es auch gesehen. Wir haben richtig gute Räume gehabt, richtig gute Räume auch bespielt, aber dann im letzten Drittel halt irgendwie kein Durchkommen gehabt. Das hat man auch gesehen, wenn unser bester Mann Mitchell Weiser über die rechte Seite kaum durchkommt, dann merkt man auch, dass der Gegner einiges richtig macht. Und wir haben das dann auch ein bisschen so besprochen, dass wir versucht haben, einen dann auch vorne stehen zu lassen, Räume im Rücken zu haben, weil wir auch schon gesehen haben, dass die gerade die beiden Außen-Innenverteidiger, sage ich es jetzt mal, auch relativ weit mit nach vorne gehen und da haben wir auch in der ersten Halbzeit, ich glaube, 2-3 Situationen gut gehabt, wo ich mich dann auch auf die Flügel gelöst habe, wo der Ball auch dahin gekommen ist. Aber dann hat dann einfach wahrscheinlich die Kraft auch gefehlt, um nachzurücken. gegen so einen Gegner, weil du viel am Verteidigen bist. Und ja, das hat dann das Spiel ein bisschen schwieriger noch für uns gemacht.
Ist mental anstrengend, gegen Leverkusen zu spielen. Ich mag mir das gar nicht ausmalen, weil sie zermürben dich dann auch gerne mal. Ne? Und dafür habt ihr wirklich, also es hat andere Teams gegeben, die haben in dieser Saison knapper und vielleicht auch erst hinten raus gegen Leverkusen das Spiel verloren. Die haben nicht so gute Phasen gegen die gehabt wie ihr. Das ist schon kurios manchmal.
Ja, und das, obwohl ihr echt gerade Verletzungsthemen habt, ne? also da auch wirklich gebeutelt anreißt. Und ich habe es genau so empfunden, auch Balle und Boro haben es in der Halbzeitpause gesagt, dass ihr da richtig viel gut gemacht habt. Und klar, am Ende können wir dann trotzdem nur diese eine Halbchance zeigen, in der, ich glaube Mitch dann knapp vor Radetzky rankommt. Das war so das Ding. Und ansonsten gab es viele, jetzt könnte, aber dann werden sie doch nochmal abgelaufen oder so.
Ja, genau.
Und das macht es dann wahrscheinlich frustrierend, wobei man, und klar, wir wollen gleich auch noch so ein bisschen schauen auf das, was da kommt, was im Moment gerade bei euch Phase ist. Das kann natürlich dann trotzdem Hoffnung machen. Ich vermute mal, dass das jetzt auch in der Besprechung gerade schon Thema gewesen ist. Ich habe aber noch eine Frage, weil du dem Kollegen Tim Lüdecke Anfang des Jahres mal ein Interview gegeben hast, unserem Kicker-Kollegen, und gesagt hast, Thema Flo Wirtz, auch Jamal Musiala, du hast früher so zu Jugendzeiten solche Aktionen gemacht, das war aber eben noch auf einem anderen Niveau. Heißt dann im Umkehrschluss, wenn Flo Wirtz gestern solche Aktionen bringt, dann hast du wahrscheinlich nochmal mehr Respekt davor als wir, weil du halt weißt, wie krass es ist, das auf der Profi-Ebene, auf dem höchsten Niveau immer noch so zu spielen, wie du das zu Jugendzeiten gegen so Hanseln wie uns oder besser gemacht hast.
Wahrscheinlich gegen bessere Hanseln.
Wahrscheinlich besser.
Ja, dazu muss man auch sagen, das ist, also ich habe ja schon immer Stürmer gespielt. Die kommen auch ein bisschen aus der Position hinter den Spitzen, Freigeist, bisschen kleiner, wendiger als ich noch. Früher war das für mich dann ein bisschen einfacher noch. Weil ich da auch noch ein bisschen größeren Wendekreis hatte als heutzutage. Und ich liebe solche Fußballer mit solchen Qualitäten, die man dann auch auf dem Platz sieht, nicht nur im Training, sondern auch auf dem Platz. Eine Bereicherung für den Fußball. Und ich freue mich und hoffe, dass der Junge einfach fit bleibt.
Ja. Und sie sind auch so ein bisschen was ist das richtige Wort? Sie sind so Trendbrecher, weil wir haben auch so oft, das hattet ihr in dem Interview auch, wir reden oft über diese Athletik 36 km/h Monster, wo dann aber vielleicht auch hier und da mal das Spiel mit dem Ball am Fuß so ein bisschen hapert, ja, und dass es dann einfach, dass es weiter so eine Zocker gibt, und natürlich stechen die dann halt auch einfach sofort raus, ne?
Absolut, absolut. Wie gesagt, herausragender Fußballer, hat ein Jahr auch noch verpasst, muss man dazu auch noch sagen. Ja.
Das ist immer noch so scheiße ein Junge, ne?
Ja, das ist ja auch irre. Ja.
Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Junge fit bleibt, dass wir noch sehr, sehr viel Spaß an ihm haben, und ich hoffe, dass er einfach so weitermacht.
Schütti wird jetzt wieder lachen, weil es meine Lieblingsfrage ist. Welches Trikot früher auf dem Bolzplatz?
Welches Trikot? Boah. Ich hatte, glaube ich, gar keine Trikots. Ich habe immer die Sachen Trainingsklamotten von Borussia Dortmund angehabt.
Ja, gut, aber das zieht aber auch. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich das wahrscheinlich auf dem Bolzplatz auch gemacht.
Also so Trikots habe ich früher wirklich tatsächlich gar keine gehabt.
Oh, ich dachte jetzt, da kommt irgendwie, keine Ahnung, ein Christian Vieri oder irgendwie sowas.
Nee, gar nicht.
Ausgetänzelt. Ah ja, okay.
Gar nicht.
Dann lass uns doch mal über eure aktuelle Situation reden. Also wir nehmen mit, und ihr habt das sicherlich auch getan, dass ihr da gestern, auch wenn das bei dem Endergebnis komisch klingt, ein über weite Strecken gutes Spiel gemacht habt. Aber Fakt ist natürlich auch, ihr habt am Ende keinen Punkt mitgenommen aus Leverkusen und steht jetzt in der Tabelle in was für einer Situation da?
In einer immer noch guten, würde ich sagen, weil wir alles in der eigenen Hand haben. Wir haben, glaube ich, 5 Punkte oder so noch Vorsprung. Von daher dürfen wir uns da gar keinen Stress machen. Wir wissen, dass vor ein, zwei Monaten die Situation anders aussah. Wir ein bisschen weiter nach oben auch geschaut haben, dann irgendwie keine Spiele mehr gewonnen haben, und trotzdem müssen wir genauso weitermachen, wie wir es jetzt auch getan haben. Nicht die Ruhe verlieren, sondern unseren Stiefel wirklich jetzt von Spiel zu Spiel schauen, unseren Stiefel runterspielen. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben einfach alles in der eigenen Hand, und das müssen wir ausnutzen.
Also das spricht ja weiterhin dafür, dass das Selbstbewusstsein da ist. Und wir haben vorhin kurz drüber geredet, auch schon gesagt, dass es gerade bei dir, ich finde, da da personalisiert sich das im Endeffekt. Ja, auch falsch wäre jetzt zu sagen, oh, wir sind in der Tabelle runtergerutscht, jetzt ist es auch ein Abstiegskampf definitiv, jetzt muss ich ein anderes Spiel spielen, weil dir das ja dann deine Stärken nehmen würde. Ne?
Ja, absolut. Klar müssen wir allen bewusst sein, wo wir jetzt gerade sind. Das, wie gesagt, ist vor ein paar Wochen anders aussah. Aber ich glaube, dass jeder dem auch bewusst ist, wir jetzt wieder zwei Spieler dazu bekommen, mindestens, die gesperrt waren, das uns auch natürlich wieder sehr, sehr gut tun wird, weil es sehr wichtige Spieler für uns auch sind. Und einfach die Ruhe nicht verlieren, weiter unseren Stiefel runterspielen, weil ich glaube, man sieht es auch, klar, das Ergebnis war gestern viel zu hoch, das haben wir in der Analyse auch angesprochen, dass wenn es 3-0 steht, man hinten nicht mehr mitten nach vorne angreifen muss, sondern einfach hinten stehen bleiben muss und dann das 3-0 oder vielleicht irgendwie ein 3-1 machen, über die Bühne bringen. Und das haben wir heute nochmal angesprochen, dass uns das in den nächsten Spielen auf jeden Fall nicht passieren darf. Und ich glaube, da hat auch jeder die Sinne geschärft und weiß, in welcher Situation wir da auch gerade sind.
Bei allem Selbstbewusstsein und dem Glauben, dass man mit dem eigenen Spiel, mit dem man sich identifiziert, aus der Sache auch am Ende heile, nämlich mit Klassenerhalt rauskommt. Wie habt ihr die letzten Wochen analysiert, in denen man eben nicht mehr so viel gepunktet hat wie davor, als man ja wirklich, also die Tabelle ist ja verrückt, auch wirklich Richtung Europa schauen konnte. Was war zuletzt anders als in den Phasen, in denen es bei euch richtig gut gelaufen ist?
Ich glaube, dass wir in jedem Spiel irgendwas vermissen lassen haben. In den einem Spiel, ich glaube Hoffenheim war es, wo wir gefühlt 8 Riesendinge hatten, aber keinen reingemacht haben. In den anderen Spielen war es, dass wir genau das Gegenteil hatten, dass wir gar keine Torchancen hatten. Mhm. Und da hat immer so ein bisschen was gefehlt. Klar, das muss ich auch sagen, es ist schwer, wenn du jede Woche 3-4 Ausfälle hast, jedes Spiel da rotieren musst, du dich nicht richtig einspielen kannst mit einer gewissen 11, 12, 13 Leuten, weil da 3-4 immer weggebrochen sind. Tut der Mannschaft und dem Kader, den wir haben, natürlich auch weh. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann von Anfang an auch immer gesagt, dass wir jeden Spieler brauchen, jeder Spieler seine Einsatzminuten hatte, jeder Spieler seine Chance auch hatte, sie auch genutzt hat und in jedem Spiel irgendwie immer ein Stück was gefehlt hat. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir genau in der Phase, wo wir erfolgreich waren, da hat halt alles gepasst. Da haben wir uns alles erarbeitet, da haben wir hinten gut gestanden. Ich glaube, wir haben 3 Auswärtsspiele zu 0 gespielt, 1-0 gewonnen und da müssen wir wieder hinkommen.
Wenn du sagst, jeder Spieler wird gebraucht, muss ich natürlich die Meldung nochmal ansprechen, die uns auch gestern überrascht hat. Da ist gestern überraschend ein Platz im Bus frei geblieben. Navigator ist nicht mitgekommen. Also wie habt ihr das als Mannschaft, wie hast du das wahrgenommen, dass der Cater nicht mit im Bus sitzt?
Ja, also ich habe so eine Situation auch noch nie erlebt, bin ich ehrlich. Seine Sachen lagen auf dem Platz, dann irgendwann in der Dusche kamen Leute rein und haben gesagt, ja, der ist einfach mit Privatklamotten abgehauen. Ich habe sowas auch noch nie erlebt und ich glaube, dass der Verein sich jetzt mit dem Spieler auch auseinandersetzen wird und wir davon in den nächsten Tagen mitbekommen werden.
Das ist alles eben, wie gesagt, in so einer Situation, in der ich glaube, gestern hat der 13 Feldspieler aus dem Profikader dabei. Mhm. Also
das ist schon leider sehr überschaubar, ne?
Schlechtes Timing, sag ich mal.
Gerade wenn man dann halt, du hast es gesagt, guckt, was der Gegner da noch nachschubsen kann. Sag mal, warum flutscht es bei dir im Moment nicht mehr? Wir Medienfuzzis zählen dann irgendwann die Spiele bei jemandem, der sich über Tore definiert. Das ist so das Schicksal von dir, ne? Warum geht der Ball im Moment nicht mehr so leicht vom Fuß?
Gute Frage. Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ich versuche immer wieder in Situationen zu kommen, was mir in den letzten Spielen irgendwie auch nicht wirklich gelingt. Mhm. Und geht einfach weiter arbeiten, sich in die Situation bringen, weiter versuchen, dann auch Abschlüsse zu nehmen, wenn ich sie habe. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen letzten Abschluss aufs Tor hatte. Und einfach weiterarbeiten. Und ich mache mir da keinen Druck. Ich glaube, wenn ich der Mannschaft nicht mehr helfen kann, wird der Trainer auch reagieren. Und deswegen mache ich einfach weiter und bin mir auch sicher, dass ich mich in den nächsten Spielen auch belohnen werde.
Dein guter Bekannter, Fülle.
Du kennst den Namen eventuell noch.
Mit dem saßen wir hier einen Raum weiter und haben genau über solche Phasen auch gesprochen. Und wenn ich mich recht entsinne, sagte er damals, er macht genau in den Phasen bewusst nichts anders. Du auch?
Ja. Weil ich glaube, dann kommst du in einen anderen Rhythmus rein. Die Dinge, die dich stark machen, tust du dann beiseite und versuchst neue Dinge, die dich dann nicht auszeichnen. Deswegen mache ich da auch genauso weiter. Und wie gesagt, ich bin mir auch sicher, dass ich in den nächsten Spielen mich da auch wieder belohnen werde.
Was? Jonathan Tah hat uns übrigens mal erzählt, also du bist gestern auf ihn getroffen, im wortwörtlichen Sinne, also bist ein paar Mal an diesem Tier abgeprallt, Tier im Positiven, denn er hat mal wieder überragend gespielt. Der hat uns mal vor ganz langer Zeit im Podcast gesagt, dass er alle Sachen aus dem Spiel, an denen er beteiligt war, jeder Pass, jeder Ballkontakt, jeder Zweikampf, dass er das alles noch genau vor Augen hat. Wie ist das bei dir? Zum Beispiel auf so einer Heimfahrt oder dann jetzt am Morgen, gehst du im Kopf nochmal Situationen durch, weil du gerade sagst, wann bin ich mal zum Abschluss gekommen? Ah, vielleicht hätte ich mich da anders aufdrehen können.
Ja, also das tun wir. Wir sprechen auch nochmal im Bus darüber, weil Mitch ist ja auch sehr, sehr, oder ein großer Fanatiker des Spiels. Und sprechen über einige Dinge auch. Ich glaube, wir hatten auch eine Szene im Spiel, ich glaube vor dem 2-0, wo Mitch über außen durch ist, einen Rückpass spielt, wo ich normalerweise immer stehe.
Ja.
So, und wir haben in der Halbzeit kurz drüber gesprochen, weil wir in der ersten Halbzeit auch eine Situation hatten, eine gute Kontermöglichkeit, wo er rechts war und ich im 1 gegen 1 in der Mitte mit Tabsoba, glaube ich, stand, wo wir drüber gesprochen haben, ja, ich habe dich gesehen, aber ich... Der Moment fürs 1 gegen 1 für ihn war dann größer. Hätte ich vorne rumspielen können? Habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Hätten wir die Szene vielleicht nochmal anschauen können? Und hat er dann gesagt, ja, den nächsten spiele ich dann vorne rum. Und aus dem Grund bin ich dann in der Situation nicht da hingelaufen, wo dann der Ball hingekommen ist und wo ich sonst immer stehe. Ja. Weil,
da war Platz, ne? Also ich hab die
genau, der Ball rollt genau da durch und normalerweise stehe ich da immer. Mhm. Und deswegen spielt er den Ball dann auch dorthin. Platz war da gewesen, Raum war da gewesen und ja, und genau aus diesen kleinen Sachen habe ich es dann einmal nicht getan. Und so sind wir dann auch im Bus, schauen uns viele Szenen an, sprechen auch nochmal rüber. Natürlich haben wir dann auch immer Standbilder und können über andere Dinge einfacher reden, als wie sie im Spiel waren. Weil so sind die Bilder dann halt nun mal.
Das ist unser großer Vorteil hier. Wir können das dann montags alles nochmal.
Ja. Und im Spiel geht's dann so schnell, wo du nicht lange drüber nachdenken kannst. Und ja, das ist dann im Bus oder auf den Fahrten dann ganz anders, wo du dann Dinge ganz anders siehst, als sie... wie du diese im Spiel dann siehst, aber ja, ich kann mich auch noch an fast alle Szenen dann auch erinnern und wird auch noch im Bus dann noch drüber gesprochen.
Also Respekt nochmal an Mitch Weiser, der, ich habe jetzt das Bild vor Augen, der auf dem Tablet Golf guckt, auf dem Handy Basketball und dann noch mit dir die Szenen durchgeht.
Also, Multitasking-Talent,
Mitchell Weiser. Bist du, weil du vorhin ja auch betont hast, warst immer eigentlich Stürmer. Bist du ein, ich hoffe, du verstehst es richtig, bist du ein egoistischer Spieler?
Nein, leider nicht.
Ja. Denn, ich glaube, Fülle, haben wir ihm die Frage gestellt, ich glaube, der würde schon mit Ja antworten.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da ist jeder anders. Ich kenne das halt nur von früher halt so, da ging es halt einfach um Spiele zu gewinnen und nicht um die meisten Tore zu schießen. Auf dem Bolzplatz ging es immer um Spiele zu gewinnen. Da kamen Größere, die den oder Ältere, die den Platz beanspruchen wollten, hat man drum gespielt und es ging einfach ums Gewinnen. Mhm. Und so bin ich auch. Ich kann mich an viele Szenen noch erinnern, wo ich auch hätte alleine schießen können, aber den Ball rüberlege, weil eben mir ist das am Endeffekt... es hört sich dann immer doof an als Stürmer, aber ich lege da nicht so viel Wert drauf auf Tore. Ich versuche der Mannschaft zu helfen und manchmal sind dann Vorlagen auch schöner als eigene Tore.
Wobei du gerade gesagt hast, leider nicht, ne? Also hättest du manchmal einen Tick mehr, erster Gedanke ist jetzt, weil daran erinnere ich mich, dass Fülle das gesagt hat, wenn der Ball in der Nähe des 16ers ist, dann sage ich mittlerweile auch, gib mir den, ich weiß am meisten, damit anzufangen. Ich weiß am besten, wie man das Ding da jetzt reinschießt. Also für einen Stürmer kann das ja auch eine gute Einstellung sein, die am Ende dem Team hilft.
Ne? Ja, absolut. Ich habe leider gesagt, weil es gibt Situationen dann, wo ich den Ball abgebe, woraus kein Tor fällt, wo ich selber in der guten Position gewesen wäre. Und ich kenne auch meine Stärken. Ich weiß auch, dass ich einen guten Schuss habe, eine gute Innenseite habe und wenn dann die Bälle nicht reingehen oder daraus kein Tor entstehen, wenn ich sie rübergebe oder abgebe und die Möglichkeit selber hätte zu schießen, dann denkt man im Nachhinein, ja okay, wäre es vielleicht anders gewesen, hätte ich selber geschossen. Deswegen leider, weil ich ordne mich dem Team unter. Ich versuche, wie gesagt, mit allem, was ich habe, der Mannschaft zu helfen. Natürlich erwartet man auch Tore und Vorlagen, gerade in der Position, in der ich bin. Aber ich persönlich lege da nicht so viel Wert.
Kann ich voll nachvollziehen. Das ist wie in diesem Podcast, in dem ich auch oft denke, ich würde gerne häufiger selber den Abschluss suchen, aber ich weiß, du hast noch eine Frage zu seiner Schusstechnik.
Ja, die kommt gleich. Ich habe gerade erstmal drüber nachgedacht. Also die Bilanz von dir, seit ihr aufgestiegen seid, ist jetzt, glaube ich, 21 Tore, 14 Assists. Ich weiß gar nicht, wie viele Stürmer es gibt, die also sowohl so konstant getroffen haben, aber eben auch so viel ihre Mitspieler eingesetzt haben. Also das ist ja dann die positive Kehrseite des Leider, sagen wir jetzt mal. Aber es ist wirklich so, ich habe mir auch nochmal den Spaß gegönnt und einfach nochmal mir hintereinander weg Tore Duxch, Ecken Duxch, Freistöße Duxch angeguckt.
Gibt es da YouTube-Highlight-Videos? Ich habe es noch nicht geschaut.
Ich habe es auf einer extra dafür existierenden Plattform mir angeguckt, aber gibt es bestimmt auch. Also wenn es keine Duxch-Highlights auf YouTube gibt, dann raff ich die Plattform dann auch nicht mehr.
Wird alles rausgenommen, die letzten
Wochen. Das kann natürlich auch sein. Du hast gerade gesagt, du hast einen guten Schuss, du hast eine gute Innenseite. Wie viel Bolzplatz steckt in denen?
Sehr viel. Also ich habe auch sehr viel trainiert, muss ich dazu sagen. Ich war früher immer in der Soccerhalle, aber auch nicht, um irgendwelche Spiele zu spielen, sondern wir haben immer von Tor zu Tor geschossen.
Ach krass.
Also mit meinem Bruder dann auch damals oder auch mit ehemaligen Mitspielern. Ich glaube, ich war sehr, sehr oft auch mit Corey Günther in der Soccerhalle und wir haben wirklich einfach von Tor zu Tor geschossen. 2 Stunden, 3 Stunden.
Aber das sind geil, das sind diese Sachen. Nicht-Fußballer können das nicht verstehen, was es einem geben kann, 2-3 Stunden in der Soccerhalle einfach Tor zu Tor zu
oder schießen. Oder auf dem Bolzplatz. Ne? Oder mal auf dem Bolzplatz, der war bei mir schönerweise gleich um die Ecke. Und damals war das jetzt mit, wir verabreden uns per Smartphone noch nicht so weit fortgeschritten, sondern die kamen dann halt irgendwann einfach alle. Und wenn man der Erste war und dann musste man manchmal eine halbe Stunde oder was auch immer warten, dann hat man halt eine halbe Stunde auf ein leeres Tor Freistöße versucht, oben in den Knick zu hämmern.
Einzige Frage, die ich dann habe, ist, warum ist deine Schusstechnik so, wie sie ist?
ich bin dran geblieben.
Ja, er ist dran geblieben.
Ja, wie viel machst du es jetzt noch nach dem Training?
Ich 1-2 Mal die Woche übe ich das auch weiterhin. Mhm. Nehme mir dann auch mal ein paar Dummies, einen Torhüter, schieße ein paar Freistöße auch. Weil ich glaube einfach, du musst dranbleiben. Damals auch in der Zeit bei Borussia Dortmund auch viel mit Marco Reus noch nach dem Training geschossen, der mir dann auch nochmal ein paar Tipps gegeben hat.
Ich wollte gerade sagen, ist sogar ein bisschen vergleichbar, ne? Eure Schusstechnik. Also auch viel dieses, du hast es gerade selber gesagt, mehr Innenseite als Vollspann.
Genau, aber er hat halt nochmal diesen krasseren Ife drauf, wo der Ball einfach runterkommt. Ist bei mir nicht so extrem, aber auch, er hat mir da auch ein paar Tipps gegeben, auch ich kann mich auch noch an jene Szene erinnern, ich glaube in der 95. habe ich eine gute Freistoßposition, wo er mir dann nach dem Spiel gesagt hat, warum hast du dir den Ball nicht weiter zurückgelegt, wie gesagt, habe ich ja schon gemacht. Das sind so Sachen, da versucht man auch immer wieder noch ein paar Tipps zu geben, und ja, das hat mir dann, ich glaube, sehr, sehr viel gegeben, die Zeit damals.
Was bei Marco Reus übrigens, finde ich, krass ist, also er ist nicht der Einzige, ich glaube Leroy Sané zum Beispiel hat das auch, dass er bei Freistößen diese Topspin-Technik hat, aber der hat das auch bei Abschlussaktionen aus dem vollen Sprint heraus. Ne? Und ich glaube, das ist dann nochmal Next Level, also das, da gibt es echt wenige.
Absolut, absolut.
Das ist Wahnsinn. Also du hast mir doch, als wir Jonas Hofmann zu Gast hatten, auch von diesem Video erzählt, was ich mittlerweile gesehen habe, mit Grimaldo und Alonso. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, Vorbereitung auf diesen Podcast, hast du dieses Video zufällig gesehen? Grimaldo schießt einen Freistoß.
Das an ziemlich weit aus.
Ja. Und Alonso geht hin und sagt ihm, schieß doch mal so. Mhm. Und dann macht er es halt und wird halt noch besser.
Der fliegt hinten, ne?
So. Und da habe ich mich so gefragt, wie häufig variiert man eigentlich auch mal, was die eigene Schusstechnik angeht? Weil eigentlich ist es doch schon wichtig, eine gewisse Routine in den Abläufen zu haben. Probierst du dich da auch mal so ein bisschen aus, dass man es mal anpasst?
Ich habe es im Training versucht, da mal was. Aber ich bin dann halt relativ schnell so bei den Sachen, die mich auch stark gemacht haben.
Ja, ja.
So, und ich glaube, für was Neues zu probieren, braucht man wieder ein Stück, und die Zeit habe ich dann auch einfach nicht, weil so viele, sag ich mal, Freistöße kriegst du im Spiel auch nicht.
Ja, ja, das stimmt.
Und dann
ja.
musst du bei deinem einen bleiben, und der wird dich dann am Ende auch belohnen.
Mhm. Ja, das ist bei dir ja auch einfach eine Waffe, mit der Innenseite dann diese Schärfe reinzubekommen.
Auch gute Ecken übrigens, ja, ne? Kann man vielleicht auch nochmal erwähnen. Da kann sich der eine oder andere, also macht mich manchmal wahnsinnig, wenn ich die Ecken in der Fußball-Bundesliga sehe, die man ja ganz gut vorbereiten kann vielleicht auch. Und dann können die auch mal ein bisschen besser kommen hier und da, als sie manchmal in Spielen so
Wer hat im Moment in der Bundesliga den besten Vollspannschuss? Weil das ist bei dir logischerweise eher so Option B, aber das gibt's ja gar nicht mehr so. Früher hätte man wahrscheinlich Podolski gesagt. Ne?
Und davor war es Tarnat.
Ja, ja. Der hat auch nur einen Vollspann.
Ja, was heißt hier nur, Alter? Der hat keine Ahnung, wie viele Tore aus 45 Metern gemacht.
Ja.
Boah, Vollspannschuss ist jetzt gerade schwierig. Schießt überhaupt noch einer so einen klassischen Vollspann?
Ja.
Schwer zu beantworten.
Ja, ja. vielleicht, Fülle schießt sicherlich mehr Vollspann als du, was das Verhältnis angeht. Ne? Also
absolut.
Wahrscheinlich ist er sogar, also wenn er das jetzt gerade hört, hat er wahrscheinlich schon den Finger gehoben.
Ja, ich glaube, der
zuckt gerade.
Ich überlege gerade mal, wenn wir mal Torschüsse gemacht haben, ich glaube, der schießt, glaube ich, echt nur mit Vollspann.
Ja.
Ist ein Vollspanntyp. Ja. Auch im Leben.
Absolut.
Habt ihr noch Kontakt?
Ja. Ja, Kontakt.
Das wäre auch sehr schade, wenn nicht.
Ja. Also, ihr habt euch bei der Nationalmannschaft ja nun getroffen. Ist das eine Sache, bei der du gerade das Gefühl hast, Mist, diese Dürrephase bei mir kommt jetzt mit einem doofen Timing, weil logischerweise die Europameisterschaft ansteht, und ich könnte mir vorstellen, da hättest du schon Lust drauf.
Absolut. Natürlich weiß ich auch, in welcher Form ich gerade stecke, in welcher Form die anderen Jungs gerade sind, dass ich da auf jeden Fall noch hinten dran bin. Aber ja, vieles wird immer am Ende auch entschieden. Mhm. Ich habe jetzt noch 5 Spiele sind es, glaube ich, ne?
Mhm.
5 Spiele, wo ich mich zeigen werde, versuche das Bestmögliche rauszuholen, um vielleicht nochmal eine Option zu sein, und weiter hoffen.
Es klang so ein bisschen in dem Kicker-Interview Anfang des Jahres raus, als es dann soweit war. Also deine Genese ist ja super interessant. Ne? Du hattest lange den Ruf, du bist ein Top-Zweitliga-Knipser, und dann hast du jetzt den Sprung in die Bundesliga dann geschafft und sofort dort auch funktioniert. Nationalmannschaft, und es klang so ein bisschen raus. Dann kamen die Schulterklopfer in dem Moment, als die Nominierung da war. Ja?
Ja,
und viele interessante, mal kreative Schulterklopfer.
Absolut, ja. Da habe ich mich auch ein bisschen drauf gefreut, bin ich ehrlich. Man hat viele Leute auch kennengelernt auf dem Weg, auch von früher, ganz früher, wo man dachte, ja, sind gute Jungs. Aber man dann auch gemerkt hat, wenn es mal nicht gut läuft, wer dann wirklich gute Jungs sind. Und zu der Phase kamen dann ein paar Leute auch, haben einen gratuliert und gesagt, wir haben es immer gewusst. Und ja, deswegen habe ich mich da ein bisschen drauf gefreut, auf die Leute, die dann da aus den Löchern gekrochen sind und einem dann nur das Beste gewünscht haben und immer dran geglaubt haben, wo man in nicht so guten Phasen die Leute nicht gesehen hat.
Mhm. Ja, ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich mal 3 Jahre nicht gemeldet, aber jetzt wollte ich nochmal sagen, ich habe immer gewusst, du bist
kannst,
der Beste.
Kannst du mir ein Ticket fürs Länderspiel klar machen, hätte da nur noch gefehlt.
Ja, und wir haben ja dann auch noch gegen die Türkei gespielt, und dann,
ja. Stimmt, ja.
Wie wär's denn mal mit einem Trikot oder ein paar Karten?
Ja.
Nee, war sehr amüsant.
Wie sind deine Gedanken, was deine Zukunft angeht? Vertrag läuft bei Bremen. Trotzdem habe ich auch im Ohr, dass du letztes Mal gesagt hast, natürlich, ich glaube, das geht für jeden Spieler in der Liga. Man macht sich halt seine Gedanken.
Ja, also es wäre gelogen, wenn das einer nicht machen würde. Ne?
Mhm.
Also klar, ich habe Vertrag. Ich fühle mich auch sehr, sehr wohl hier. Ich glaube, wenn ich jetzt aus Sicht der Fans sprechen würde, hoffen sie, dass ich im Sommer weg bin. Deswegen, ich mache mir da gar keinen Stress. wir haben jetzt hier noch 5 Spiele vor der Brust und alles andere wird dann...
Aber ist das so? Hast du den Eindruck, dass es in der Fanszene gerade die Tendenz gibt?
Ja, absolut.
Also wie erklärst du das?
Ich krieg immer wieder, bei jedem Bild, was gepostet wird, wird mein Name irgendwie, oder wird ein Thema darunter gemacht über meinen Namen und alles Scheiße, was ich mache gerade. Und von daher, ich krieg das nur geschickt, lese mir das dann amüsant durch, versuche trotzdem weiter Gas zu geben, da nichts an mich rankommen zu lassen und...
Aber beschäftigt schon, oder? Also
ja, natürlich. Mittlerweile ist es auch schon, weil es hört einfach gar nicht mehr auf. Und ja, damit muss man sich dann halt auch ein bisschen ein Stück weit befassen. Man darf es nicht zu sehr an sich ranlassen. Das versuche ich auch und ich glaube, dass ich das auch sehr, sehr gut hinbekomme. Und jetzt gilt es einfach, Leistungen auf den Platz zu bringen. Manche sind es ja auch, die haben auch einfach keine Ahnung von Fußball. Die sehen halt einfach, Stürmer macht kein Tor, hat keine Torchancen, ist schlecht. Spielt dann auch noch durch. Sind solche Sachen. Damit versuche ich mich nicht mit zu befassen. Aber natürlich bekommt man das seit Wochen auch mit.
Es ist halt auch einfach Fluch und Segen. Ne? Du hast die Schulterklopfer erwähnt. Wenn es gut läuft, logischerweise ist es mit Fans auch so, dass das natürlich die sind, die dir dann... als allererstes zujubeln, wenn was gut ist. Aber wahrscheinlich muss man als Profi auch das richtige Maß finden, sowohl wenn es läuft, was das positive Feedback angeht, weil dann klopfen alle auf die Schulter und sagen, du bist der Tollste und man darf nicht abheben und muss weiter eben an den Dingen arbeiten.
Ja, und wahrscheinlich du hast auch Spiele gehabt, da hast du 2-3 Tore gemacht und würdest vielleicht sagen, das war jetzt nicht mein bestes Spiel, obwohl du die Tore gemacht hast, ne?
Ja, ja, es ist ja oft so, wenn du Stürmer bist, da fällt die Leistung weg, wenn du ein Tor gemacht hast.
Ja.
Und dann geht bei uns die Kickernote hoch.
Ja, teilweise. Teilweise. Und man vergisst einfach, ich habe ein scheiß Spiel gemacht, aber es kommt bei den Leuten nicht an.
Ja.
Und dann machst du ein gutes Spiel, was nicht gesehen wird, machst kein Tor und du bist scheiße. So, und... damit muss man halt klarkommen irgendwann, aber ich finde halt, das ist ein Stück weit jetzt die letzten Wochen und Monate, was meine Person betrifft, ein bisschen zu weit geht.
Wir setzen mal darauf, wir haben ihn ja auch hier schon mal im Podcast gehabt. Dein Trainer sieht dich trainieren und sieht auch die Dinge, die Fans im Zweifel nicht sehen. Und dann drücken wir natürlich, was die weitere Saison angeht, die Daumen, dass da auch noch der ein oder andere Treffer vom Laster fällt. Ach so, eine Sache zum Abschluss übrigens noch, weil das haben wir, glaube ich, es ist ja seit ein paar Monaten, eigentlich seit vergangenem Sommer das große Thema, aber thematisiert mit einem unserer Gäste haben wir es bislang noch nie. Du hattest ein Angebot aus Saudi-Arabien oder hättest dahin gehen können im vergangenen Sommer. Wie intensiv hast du dich wirklich damit beschäftigt? Weil wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert. Man denkt dann, glaube ich, auch irgendwann automatisch darüber nach.
Ich hatte noch kein Moderatorenangebot.
Nein, aber was wohl in so einem Spielerkopf vorgeht, finanzielle Absicherheit plötzlich dann nochmal in andere Dimensionen, wie auch immer. Wie nah dran war das oder wie intensiv hast du darüber nachgedacht?
Ich habe mir natürlich letztes Jahr auch Gedanken gemacht über meine Zukunft, was ich persönlich noch für Ziele habe, wo ich noch hin möchte. Und ich hatte halt das Ziel Nationalmannschaft und habe mich dann auch sehr intensiv mit meinem Berater ausgetauscht, wo für mich es am besten ist, wo ich viel spiele, wo ich meine Leistung bringen kann, wo ich mich empfehlen kann. Und zu dem Entschluss bin ich dann gekommen, bei Werder Bremen ist. Und ich deswegen auch meinen Vertrag verlängert habe, weil ich die bestmögliche Situation auch in der Mannschaft gesehen habe, wo ich dann auch schon 2 Jahre gespielt habe, nämlich ich das System kenne, ich das Trainerteam kenne, die Jungs kenne, ich mich da auch ein Stück weit dem Spiel anpassen kann, so wie ich das möchte, weil mit Fülle war es ja dann halt so, dass ich so ein bisschen auch der Freigeist war, ich die Räume nehmen kann, wo ich sie sehe. Und in dieser Saison ist es halt mit dem Abgang ein bisschen schwieriger geworden. Es hat am Anfang auch sehr, sehr gut funktioniert, auch mit Rafa. der die Rolle ähnlich eingenommen hat, auch wie Fülle, ich mich dahinter auch weiterhin mein Spiel so durchziehen konnte, wie ich es davor auch getan habe. Und jetzt in den anderen, in den Spielen ist es halt immer wieder ein neuer Stürmer auch. Ich muss mich dann auch der Position anpassen. Wir spielen dann vielleicht mal mit 3 Stürmern, mal mit 2 Stürmern, mal bin ich auf dem linken Flügel, mal vorne in der Spitze. Ist natürlich auch eine kleine Anpassung dann auch. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich mich dann intensiv dann auch damit beschäftigt habe, wo ich mich am besten sehe. Und das habe ich dann halt auch bei Werder Bremen getan.
Ja, doch, wir sind froh, dass du noch in der Liga bist und dass du, dass
hey, du. Also definitiv für diese Saison 5 Spiele Zeit, du hast es gesagt, um Julian Nagelsmann zu zeigen. Übrigens ganz, ganz gut, was ich hier kann, was ich hier hinbekomme, den Fans zu zeigen hier. Ist nicht alles schlecht, by the way. Einzige schlechte Nachricht, ihr seht euch am Sonntag schon wieder, weil du bist, glaube
ich, hier. Ich mache die Interviews. Oh. Ja. Da muss er durch, der Duxch. Aber das gehört auch zum Profisein dazu, dass man manchmal so eine Nasen ertragen muss.
Da komme ich immer wieder ins Interview, das komme ich immer gerne.
Ich weiß nicht, wie lang die Liste ist von Menschen, die nach Saudi-Arabien gewechselt sind, um dir aus dem Weg zu gehen. Aber schön, dass du noch hier bist, Marvin. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke für deinen Besuch.
Danke auch.
Der Duxchmeister.
Die Duxchilette, ich weiß gar nicht, wir müssen jetzt wirklich dringend aufhören. Also, herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir sind mal gespannt, was da von Bremer Seite noch so zu erwarten ist. Haben wir eigentlich, wir haben vorhin noch gar nicht, wir können den Leuten noch mal kurz erklären, wie wir gestern Abend dann hier aufeinander getroffen sind. Du von Tim Borowski mit hergenommen. Ich war dann irgendwann auch, bin dann irgendwann auch hier eingeschwebt. Und dann treffen wir uns wirklich genau zur gleichen Sekunde vor dem Hotel, wo wir unsere Zimmer haben.
Ja, stimmt, du bist exakt in dem Moment aus dem Taxi ausgestiegen und ich aus dem mobile Borowski.
Ja, und stehen dann dort und es ist so ein Hotel, wo nicht die Rezeption 24/7 besetzt ist.
Nee, du hast es ausgesucht, ich habe es dir nachgebucht und du hast so ein romantisches, wie nennt man so etwas? Also nicht so klassisches Kettenhotel,
Familiengeführt,
sondern so ein familiengeführtes Hotel.
Und hatte extra vorher angerufen, im Gegensatz zu dir, um zu fragen, ob man auch später noch einchecken kann, weil das hatte ich auch schon. Und ja, kann man, und das ist ganz kurios, weil da gibt es ein Telefon direkt am Eingang, wo du dann den Hörer abnimmst und dann wirst du mit irgendjemandem verbunden, der dir dann sagt, da ist der Schlüssel und so kommst du da ran und so weiter und so fort. Problem war nur, du hast den Hörer das erste Mal abgenommen auf meine Instruktion hin und es hat eine Viertelstunde, 20 Minuten, war über keine der Telefonnummern, die da hingen und so, irgendjemand zu erreichen, sodass ich schon wieder kurz davor war zu sagen, verdammt, das haut hier alles schon wieder nicht mehr hin, wir müssen in ein anderes Hotel, war schon wieder auf 180.
Ja, es ist und gerade du, ne, also als jemand. Ich habe gerüchteweise gehört, du hast sogar eine eigene aufs Telefon geleitete Alarmanlage an deinem Haus, dass du natürlich...
Das ist ein anderes Thema.
Willst du nicht drüber sprechen, ne?
Ich wurde fast beklaut, während ich nicht zu Hause war.
Komm, sei doch mal ein bisschen gläsern. Man hat hier fast den Grill von der Terrasse geklaut.
Also ich war in München und krieg um kurz vor 1 Uhr nachts plötzlich eine Message auf mein Telefon. Da ist Bewegung im Gartenbereich und guck, und dann kann man an dieser Kamera, die da ist, weil das ist tatsächlich, da ist noch kein Zaun und so weiter. Also das ist noch für jeden, jeder kann da hinlatschen. Und auch Nachbarn haben schon gesagt, da wird auch mal gerne was mit, da sind schon Fahrräder geklaut worden und so weiter. Deswegen gibt's da eine Kamera. Und in diese Kamera kann man live in dem Moment reingucken und da steht einfach irgend so ein Hi-O-Pi und will meinen vergilbten Grill mitnehmen und dann habe ich halt, dann kann man mit der Kamera zwei
Sachen... Also 1 Uhr nachts war's.
Genau.
Du warst in München und...
Und es düdelt, mein Handy düdelt. Ja. Und dann kann man mit dieser Kamera das wie folgt machen, man kann da ein Alarmsignal machen und man kann eine Freisprecheinrichtung aktivieren und ich habe den Menschen bepöbelt.
Leute, Ich weiß, was er gesagt hat. Du willst es jetzt nicht kommen.
Nein, das ist unangenehm.
Das ist aber jeder weiß doch, dass die Situation besonders ist, dass man in dem Moment natürlich spontan reagieren muss, um diesen Menschen über 600 Kilometer Distanz jetzt schnellstmöglich darauf hinzuweisen, dass er gefälligst das unterlassen sollte, was er da gerade...
Ein Krimineller, da steht ein Krimineller auf meiner Terrasse.
Ich habe das Video und den Sound von Benny Zander, den er aus München rüber geschickt hat, gehört. Aber du traust dich jetzt nicht, es abzuspielen, ne?
Also ich kann es auch gerade technisch gerade nicht, dann müsste ich irgendwie mein Handy hier verbinden. aber es ist mir auch ein bisschen peinlich.
Muss es nicht sein. Muss es wirklich nicht sein. Jeder weiß, dass du normalerweise, viele haben diesen Podcast über mehrere Folgen gehört, dass du normalerweise eine andere Ausdrucksweise hast. Und ich kann es völlig nachvollziehen, dass du den vermeintlichen, nee, es war ein Einbrecher. Oder wann ist Definition Einbrecher? Wenn man in das Haus reinkommt oder ist man schon Einbrecher, wenn man am Haus etwas klaut?
Ja, keine Ahnung.
Aber dass du den so angepöbelt hast, wie du ihn angepöbelt hast mit dieser spontanen
und
Wortwahl.
Sagen wir mal so, es hat funktioniert, denn mir wurde, ich habe dann natürlich mich irgendwie rückversichert, also er hat einfach den Grill dann 10 Meter weiter stehen lassen, weil er vielleicht, keine Ahnung, dachte, oh, der kommt jetzt hier gleich, wo kam diese Stimme jetzt her? Da wollte mir einfach einer meinen Grill klauen, den ich sowieso wegwerfen wollte, da ging es mir
so
nur
richtig,
ums Prinzip.
Es ist so ein richtig geiler, so ein Kleingartenkrieg, so, finde ich gut. Also, aber es ist toll, dass es heutzutage so eine Technik gibt. Ja, wir sind übrigens dann auch noch in dieses Hotel hier reingekommen.
Genau.
Mit ein bisschen Verzögerung. Mit dem dritten Anruf, als Benny Zander zwischendurch tatsächlich schon komplett mit den Nerven durch war. Ich war irgendwie so in Feierabend, jetzt ist mir eh alles egal, Stimmung.
Und das war dann so schön.
Und ich meine, ich hatte meinen Chaos in Leverkusen schon erlebt.
Und das war dann so schön, wir haben dann schnell unsere Sachen aufs Zimmer gebracht. Dann haben wir uns dann noch ein Feierabendbierchen mitgenommen. Und dann sind wir einfach an der Weser lang einmal bis hierher zum Stadion gelaufen. Du hast mir ein bisschen erzählt, wie die Sendung lief und wieder zurück. Das war unser gemeinsamer Feierabend. Das war schön, ne?
Es ist einfach der beste Stadionweg. Wir haben das hier schon thematisiert. Ihr habt Alternativvorschläge geschickt, aber ich lasse mich davon nicht abbringen. Es ist der beste Weg zu einem Fußballstadion der ersten und zweiten Liga.
Lass uns mal noch den Spieltag, es war ein relativ glatter Spieltag, was so die Top-Teams anging. Alle haben eigentlich so ihr Soll erfüllt. Ja, wir galoppieren einfach mal schnell durch. Du hast Augsburg gegen Union gesehen am Freitag. Das machen wir ganz schnell.
Ja.
2-0.
Es ist eigentlich 0-0. Aber dann hat Union Augsburg den Ball nochmal vor die Füße gelegt und dadurch geht Augsburg nach einer wirklich sehr harmlosen ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit in Führung. Hab mit unter anderem Christopher Trimmel gesprochen, da war auch ganz klar der Tenor. Im Grunde hat man Augsburg gesagt, Leute, ihr wollt vielleicht noch Europa klar machen. Hier, wir haben einen Dosenöffner für euch.
Gerne.
Nimm ihn. Bitte hin. Und dann geht das Ding nach einem weiteren Ballverlust am Ende 2-0 aus. Aber man muss ehrlich sagen, also ich kann sagen, dass Jes Torup wirklich ein sehr angenehmer Typ ist und das jetzt nicht einfach nur, ja, ist nett, finde ich gut, sondern auch von allem, was er dann fachlich wiedergibt, hat er mich beeindruckt. Das ist aber auch dann schon alles, was von diesem Spiel bei mir hängen bleibt.
Die Bayern schlagen Köln mit 2-0 nach einer sehr interessanten Champions-League-Woche. Da war nicht nur das Bayern 2-2 gegen Arsenal. Alle Viertelfinals waren Wahnsinn.
Ja, wollen wir ganz kurz darüber reden, wie gut war Joshua Kimmich auf Rechtsverteidiger? Für mich die beste Performance der Saison von einem Verteidiger.
Wir haben während des Spiels ja ein bisschen hin und her geschrieben und
da hast du mir das schon gesagt.
Also es war wirklich
der hat, also brutal. Der hat, ich weiß nicht, wie viel Arsenal ihr so geschaut habt, aber
jetzt kommt in diesem Moment, kriege ich eine Mitteilung von dieser Kamera, weil das Problem ist, wenn die Sonne ungünstig steht und da ist dann direkt, also nicht weit weg davon ist so ein kleiner Fußweg und da laufen ständig Leute lang gehen spazieren. Wenn die Sonne ungünstig steht, dann wird der Schatten auf diese Terrasse transportiert und das wiederum erkennt die Kamera als, da ist jetzt jemand.
Aber könntest du die Fußgänger jetzt hier live anpöbeln?
Das könnte ich machen, das mache ich aber nicht. Egal. Also Kimmich, Hut ab.
Ja, gegen Martinelli und also das Spiel fußt schon auch darauf, dass die Außen bei Arsenal 1-gegen-1 Situationen haben. Und mal davon abgesehen, dass Bayern auch gut zugeschoben hat. Aber der hat einfach keinen Defensiv-Zweikampf verloren.
Ja,
und
war
das
brutal.
Also ich habe wirklich gedacht, Hut ab, das ist, also in der Form dann auch Rechtsverteidiger Nummer 1 in der Fußballwelt und dann Let's go, Fußball-Europameisterschaft.
Rückspiel live zu sehen, Mittwoch bei uns auf The Zone. Konferenz dann auch am Mittwoch dazu. Am Dienstag noch Paris gegen Barca. Also die waren ja alle, diese Viertelfinals waren alle Wahnsinn. Bei dem Spiel ist es auch so, die Bayern gewinnen es am Ende mit 2-0, aber Köln hat Riesenchancen. Alidou, Adamian, gut, die Bayern treffen in der ersten Halbzeit auch zweimal den Pfosten. Dann bringt Guerrero die Münchner in Führung und dann hat Upamecano, der gar nicht von Beginn an gespielt hat, wieder seinen Moment, 89. Minute. Das war auch die Dosenöffner-Geschichte einmal rübergegeben an Köln. Vorm 16er ein Querpass in den Fuß von Waldschmidt, der gerade noch von Dyer geblockt wird. Und der Nachschuss von Tigges wird dann von Ulreich gehalten. Aber das war wieder, er kriegt es nicht abgelegt.
Und wird jetzt zum Saisonende gehen?
Nein. Ich glaube, dass wer auch immer ein neuer Trainer ist,
okay.
Es nochmal versucht mit ihm.
Ja, also er ist höchst unglücklich. Ich meine, der ist halt weiterhin der Top-Transfer da defensiv. Also ich finde, auch wenn er weniger Ablöse gekostet hat, aber irgendwie vom Stellenwert her auch noch vor De Ligt. Ich glaube, De Ligt war teurer, aber manchmal verschiebt sich das ja auch nun je nach Situation und Vertragslaufzeit etc. Okay, Kim auch, Min-Jae auch groß, aber im Moment, und das sind ja jetzt diese Wochen, in denen
der Beste
halt
müsste er
wird,
sein. Genau, Upamecano müsste genau, der beste
und er
Verteidiger
ist im Moment
sein.
Wahrscheinlich sogar nur Verteidiger Nummer 4 ja. Und Innenverteidiger Nummer 4. Und das ist dann schon, krass. Ja. Also ich würde eher sagen, weil dass es einen großen Umbruch gibt beim FC Bayern München. Da werden jetzt die Champions League-Spiele besonders interessant. Hätte ich gerne moderiert. Auch ein anderes Thema. Ich glaube eher, dass er Teil dieses Umbruchs sein wird.
Köln zum 12. Mal in dieser Saison torlos. Und das ist einfach, es ist nicht so, sie haben genug Spiele, wo sie ihre Chancen haben, aber Alidou und Co. und Meiner und alle haben einfach eine Streuung und du hast keinen, der konstant, da ist Selke noch das Konstanteste, der ist ständig verletzt. Sie haben einfach, das kriegen einfach offensiv die Geschichten nicht umgemünzt. Was haben wir noch? Mainz gegen Hoffenheim, 4-1. Mhm. Mainz mit einem neuen Saisonrekord, was die eigenen Torschüsse angeht. 25 an der Zahl, erwischen auch einen guten Start, aber dann geht Hoffenheim durch Kadarzabek in Führung. Da penten Vene, Flanke Kramaric.
Ja, Zentner sieht jetzt auch nicht optimal aus.
Ja. Aber dann eine super Reaktion von den Mainzern. Ich weiß nicht, was der Bo Henriksen den in der Halbzeitpause auch noch dann mit auf den Weg gegeben hat. Es wird irgendwas Wildes gewesen sein, so wie wir ihn kennen. Burkhardt, Vene, Gruda, wieder auch mit tollen Situationen. So ein Unterschiedsspieler und dann Onisivo.
Ja, wobei man sagen muss, dass sie auch in der ersten Halbzeit schon Chancen hatten. Ne? Also es war jetzt keine verdiente Führung von Hoffenheim, aber nach der Pause münzen sie dann das, was im Moment einfach bei denen so float, auch in Tore um. Wenn wir auf die Tabelle schauen, wir kommen jetzt zu den anderen Mannschaften, aber Mainz gerade mit Abstand die herausstechende Mannschaft unten, ne? Also ich weiß nicht, was wir als nächstes machen wollen, aber Darmstadt ist es gerade nicht, Köln ist es nicht, Bochum ist es nicht, Wolfsburg ist es nicht, Union ist es nicht. Also es gibt von den Mannschaften, wir müssen Bremen mit dazu nehmen, eine, die ein gutes Gefühl hat. Und alle anderen haben es nicht, oder?
Ja, nee, ist definitiv so. Ja. Lass uns doch Bochum-Heidenheim machen.
Ja. Wo es da ist es vielleicht sogar noch am ehesten so, ne? Auch nach diesem Spiel jetzt.
Da gab es ja die Posse nach der Verabschiedung von Thomas Letsch. Peter Stöger, der dann selber sagt, nee, ich habe abgesagt, ich hätte mich da nochmal ins Gespräch bringen können, aber war jetzt irgendwie zu kurzfristig. Das hat dann die Verantwortlichen von Bochum überhaupt nicht erfreut, Fabian, die dann gesagt haben, da kommen jetzt hier irgendwelche wilden Dinge, werden hier behauptet in der Öffentlichkeit, da steht dann jetzt wieder Aussage gegen Aussage. Aber wir wissen, dass im Profifußballgeschäft nie gelogen wird.
Ja, aber das ist weiterhin, also wenn das irgendwann passiert, dann hören wir mit diesem Podcast hier auf. Fabian hat doch gesagt, dass also darauf angesprochen, dass man jetzt eben dann diese eigene Lösung Heiko Butscher, dass das jetzt überhaupt gar keine Schwächung ist, dass man auch mit anderen gesprochen hat, sondern manchmal muss man auch eben mit allen anderen erstmal sprechen, um darauf zu kommen, dass diese Lösung die beste ist.
Gut, das ist natürlich eine gute Argumentation, also kann man natürlich so, mal so bringen. Ja. Es sah zwischenzeitlich gar nicht gut aus durch das Slapstick-Eigentor dieser Saison, schon das zweite von ihm in diesem Jahr, also der arme Kevin Schlotterbeck, 81. Ich habe mir das nochmal angeguckt, er rutscht erst weg, weil er dabei aber auch festgehalten wird.
Ja.
So leicht zumindest, nach einer Flanke von rechts. Dann springt er wieder auf, versucht den Ball wegzuschlagen und tritt halb am Ball vorbei. Aber mit dem bisschen, wo er den Ball trifft, lenkt er ihn an Riemann vorbei ins Tor. Das ist wirklich ein unfassbares Eigentor.
Hast du, ich wollte es mir auch nochmal anschauen, aber hast du nochmal über Riemann nachgedacht, dass der da vielleicht auch Kommando hätte geben können, sollen, müssen? Dass er den einfach passieren lässt.
Das würde mich
lässt.
Wundern, wenn er es nicht gemacht hätte.
Ja, das stimmt, genau. Ja. Also. Und ich glaube, also es ist schon krass. Übrigens vorher auch jeweils zurückgenommene Tore von Beste, weil er mit der Hand dran gewesen ist. Mhm. Sonst wäre Heidenheim da schon in Führung gewesen. Auch Asanos Treffer zurückgenommen. Der hatte vorher auch schon die Latte getroffen. Also es war schon einiges los in dieser Partie, mit der es dann aber eben Führung Heidenheim in die Schlussphase geht. Aber Schlotti hatte noch einen.
Ja, und das hat man ihm dann schon gegönnt. Ja. Also 90. ist ja zum zweiten Mal in dieser Saison, dass ein Spieler ein Tor und ein Eigentor macht. Und beide Male war es er. Mhm. Ja, Ecke von Stöger, nicht Peter, sondern Kevin. Und dann schraubt er sich am kurzen Pfosten hoch. Die versuchen dann sogar nochmal nachzulegen, haben noch eine dicke Chance durch Paciencia. Am Ende ist es ein 1-1 beim Debüt unter dem neuen Trainer. Und da sind wir dann schon bei einem Thema, was wir einfach mal an unseren Datenguru weitergeben, nämlich das Thema, das haben wir die letzten Wochen schon immer mal thematisiert und auch auf dem Schirm gehabt, das Thema Trainereffekt. Also was bringt das eigentlich, wenn in der Liga ein Trainer getauscht wird? Freddy Tapper hat die Antwort.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Nach der Entlassung von Thomas Letsch und der Übernahme durch Heiko Butscher haben wir jetzt den 8. Trainerwechsel innerhalb dieser Bundesliga-Saison erlebt. Besonders kurios dabei, alle 8 Trainer haben in ihrem ersten Bundesligaspiel nach der Amtsübernahme direkt gepunktet. Insgesamt gab es für die Neuen 5 Siege und 3 Remis, also einen ziemlich krassen Trainereffekt. Nur in den Saisons 2004-2005 und 2008-2009 blieben die neuen Trainer innerhalb einer Saison ebenfalls ohne Niederlage. Im Schnitt holten die neuen Trainer in dieser Bundesliga-Saison 2,25 Punkte in ihrem ersten Spiel. In über 60 Jahren Bundesliga-Historie gab es nur in der Saison 2008-2009 einen besseren Trainereffekt im ersten Spiel. In dieser 08-09er Saison holten die Trainer im Schnitt sogar 2,33 Punkte in ihrem ersten Spiel an der Seitenlinie. Aber gut, dass Trainer wie Hans Meyer oder Jörg Berger einen Effekt auf die Mannschaft haben, davon war auch definitiv auszugehen. Die schlechteste Quote bei den Trainerwechseln in der Bundesliga-Historie, die gab es übrigens in der Saison 1976-77. Damals gab es genau 4 Trainerwechsel und alle 4 Trainer, inklusive Trainerlegende Gyula Lorand, haben ihr erstes Bundesligaspiel dann auch verloren. Für Bochums Neutrainer Heiko Butscher geht es jetzt im Spiel beim VfL Wolfsburg darum, den Fluch des zweiten Bundesligaspiels zu vermeiden, denn bei den letzten 4 Bundesliga-Trainerwechseln gab es nach einem erfolgreichen ersten Spiel im zweiten Spiel dann immer eine Niederlage. Und auch Tipico gibt Bochum nur eine 4,2er-Quote auf einen Punktgewinn in Wolfsburg.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Erstes Spiel gewonnen und dann doch irgendwie same, same wie davor. Gilt für Hasenhüttl in Wolfsburg. Da gab es jetzt eine dieser glatten Partien, Favorit, Leipzig gewinnt gegen Wolfsburg. Ich finde vor allen Dingen, das hat Ralf Hasenhüttl nach der Partie auch sehr offen und klar betont, weil Leipzig offensiv Akteure hat, die individuell so besondere Sachen machen können, wie beispielsweise Dani Olmo beim 1-0.
Oder Openda beim 3-0. Ja. Also das ist einfach Qualität pur.
Ja. Olmo dreht sich rum. Schießt 1 um 1-0, du sprichst das 3-0 an, dazwischen war es noch Šeško, ne? Ja. Der das 2-0 macht. Openda mit einer Aktion, die zeigt, warum dieser Kerl eigentlich, Vorsicht, doppelte Verneinung, nicht Weltklasse oder zumindest europäische Spitze sein kann. Mhm. Man hat noch ein bisschen, dass europäische Spitze irgendwie auch immer Weltspitze ist, aber die Thematik habe ich irgendwie seit Jahren im Kopf. Der sprintet ja 36 km/h, ne? Und das mit einem Körper wie Gerd Müller. Mhm. Ist eigentlich verboten.
Ja.
Und weil er diesen Körper hat und diesen tiefen Schwerpunkt hat, kann er eben auch solche Tore machen wie da, um Gegner rumdrehen und einfach nicht zu Boden zu bringen, selbst wenn er vielleicht mal ein bisschen Körperkontakt bekommt, dann bleibt der auf den Beinen. Und dann darfst du doch nicht mehr so schnell sein zusätzlich.
Offenbar
aber
schon.
Aber der hat das beides. Also der hat Terrieri und Gerd Müller. Wie sollst du dann irgendeine Saison unter 20 Tore machen? Geht ja, doch gar nicht.
Ja. Er ist 22. Tor, 18. Spiel in dieser Saison, wo er mindestens ein Tor erzielt. Er ist ein super Spieler, muss man einfach sagen, wie es ist. Und da ist sogar noch viel Luft nach oben. Rose arbeitet mit ihm ja auch regelmäßig dann an gegen den Ball und weiter online sein, weiter im Spiel sein und so weiter und so fort. Also glatter Sieg für die Leipziger und die Wolfsburger Perspektive, die nehmen wir jetzt nochmal ein mit Thomas Hiete.
Ja, wichtig, weil sich da ja auch auf der Tribüne ein bisschen was getan hat. In jeglicher Hinsicht. Ich glaube, das letzte Mal, als wir mit diesem Mann gesprochen haben, ging es A, darum, ob wir uns in Wolfsburg vor Weihnachten im Stadion sehen und B, ob Jonas Wind jetzt so richtig in Schwung kommt und in der Rückrunde alles wegballert. Also so ungefähr habe ich es in Erinnerung. Naja. Jetzt reden wir darüber, dass Wolfsburg nur noch 2 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang hat. Und wieder mal eine Frage, die in meiner Jugend gerne gestellt wurde, was ist da passiert in Wolfsburg? Thomas, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Also um aufzuklären, wir haben uns weder gesehen, Noch hat Jonas Wind seither auch nur irgendwie das Tor getroffen, aber
es stimmt auch nicht ganz. Du hast natürlich wie aus so einer Kanzel heraus nochmal zu uns gesprochen, als der Trainerwechsel stattgefunden hat. Das haben wir uns ja von dir kurz einordnen lassen. Ja. Aber jetzt die Situation, ja, du kannst eigentlich dir aussuchen, Thomas. Du bist ja als regelmäßiger Gast hier ein KMD-geübter Mensch, ob wir wirklich erstmal mit dem Sportlichen anfangen oder uns gleich dem übergeordneten Thema. Lass uns mal mit dem Sportlichen anfangen. Marcel Schäfer, kommen wir gleich dazu.
Das ist typisch Benny Zander übrigens, dass er ankündigt in der ersten Phase des Satzes, du kannst es dir aussuchen, um dann deutlich zu machen, natürlich ja, nicht, ich bin der Boss.
Ja, ich hätte es genau andersrum gemacht. Ich hätte gesagt, lass es chronologisch vorgehen. Aber okay, Benny, du bist der Chef.
Nee, ja. Dann richte ich mich nach dir. Lass uns chronologisch vorgehen. Was ist da los mit dem Schäfer?
Ja, der ist weg. Und das hätte niemand für möglich gehalten. Also ich zumindest nicht. Vielleicht gibt es irgendeinen Wolfsburg, der gesagt hat, jo, der ist eh bald weg. Ich hatte ein Gefühl, dass im Sommer was passieren kann, dass das er von sich aus sagt, aber das war nur ein Gefühl, da gab es keine wirklichen Anzeichen dafür. Und dass der von hier auf jetzt mit einer sehr, sehr unterkühlten Pressemitteilung wie so ein Hund vom Hof des VfB Wolfsburg getreten wird, das hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist schon sehr, sehr bedauerlich für den Club, für Marcel Schäfer, der seinen Teil natürlich auch dazu beigetragen hat mit der größtmöglichen Transparenz, die er nach innen gezeigt hat. Und das wurde dann tatsächlich zum Bumerang für ihn.
Ja, also wie genau ist die Situation bei ihm jetzt? Es scheint Flirt mit Konkurrenz gegeben zu haben. Wie viel steckt, um dann auch, weil anders geht's ja nicht, die Trennung aufzuheben zu dem, was sportlich da passiert ist, mit drin. Er war ja auch immer lange ein Befürworter von Niko Kovac. Also was ist die Gemengelage, die zu dem geführt hat, was da jetzt publik wurde, dass er tatsächlich geht?
Also jetzt kann man natürlich sagen, er ist erst seit circa einem Jahr, ein bisschen länger, Februar 2023, Geschäftsführer gewesen. Aber er war natürlich auch seit 2018 Sportdirektor. Und wenn man das insgesamt sieht, 2021 sind sie nochmal mit Jürg Schmadtke auch in die Champions League eingezogen und trotzdem ist der Trend sehr, sehr negativ gewesen in den letzten Jahren. Nach Oliver Glasner, dann waren die Trainerentscheidungen Marc van Bommel, dann kam Florian Kohfeldt, dann Niko Kovac, gerade letzter ist dann voll Marcel Schäfer zuzuordnen gewesen als Trainer, das ging nicht auf, er hat lange die festgehalten, da gab es auch verständliche Gründe dafür. Aus heutiger Sicht kann man oder muss man wahrscheinlich sagen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, schon im Dezember den Schlussstrich darunter zu ziehen, weil die Tendenz war eigentlich schon relativ klar bei Niko Kovac, dass es irgendwie komplett in die falsche Richtung läuft. Und dann hat er, das ist der eine Punkt seiner Entscheidung, für sich die Konsequenz gezogen und gesagt, er will für den Sommer den Platz räumen für einen Neubeginn, Neustart, für einen Impuls, wie auch immer man das benennen möchte. Und hat dann aber auch dem Aufsichtsrat gegenüber totale Offenheit gezeigt, auch, denke ich mal, weil er nicht wollte, dass das an anderer Stelle hochploppt, dieses Interesse aus Leipzig und er denen nichts gesagt hat. Also hat er denen gesagt, dass es das Interesse, womöglich sogar das Angebot, gibt. Der VfL selbst spricht vom Wechselwunsch, den er hinterlegt habe, und dann wird aus langjährigen Weggefährten knallhartem Volkswagen-Manager oder ehemalige, und dann setzen die so einen vor die Tür, egal was da vorher war, all die 17 Jahre. Das ist hart, aber das ist dann auch das Geschäft wahrscheinlich.
Ich habe schon ein wenig quer gelesen, wer da alles so gehandelt wird, was man da so munkelt. Also Shinzi Lords ist ja eh da, aber es wird schon da noch auch was auf übergeordneter Ebene passieren, ja?
Also ich glaube, so wie ich das auch mitkriege, flattern da reichlich Bewerbungen jetzt gerade ein. Viele Berater sind natürlich aktiv geworden und versuchen ihre Leute da in Position zu bringen, Gespräche zu führen, dann auch mit dem Aufsichtsrat in Kontakt zu kommen, wahrscheinlich mit den führenden Leuten dort. Ich glaube, Volkswagen, und das ist nun mal der Aufsichtsrat, das Aufsichtsratspräsidium ist dominiert von Größen, die mal bei Volkswagen waren oder auch immer noch sind. Und die Vergangenheit war eigentlich immer so, wenn wir an Felix Magath damals schon zurückdenken, anschließend Armin Fee, Dieter Hoeneß, Klaus Allofs, Jörg Schmadtke, die haben immer auf große Namen und sehr viel Erfahrung auf diesen Posten gesetzt. Jetzt war es mit Marcel Schäfer, ein 39-Jähriger, der auf diesem Geschäftsführersitz gesessen hat. Ich glaube, man geht wieder ein bisschen auf Erfahrung. Und dann ist ein Freddy Bobic verfügbar auf dem Markt. Ich glaube schon, dass man sich mit solchen Namen dann auch beschäftigt.
Erfahrung ist ja auch das Motto auf der Trainerposition gewesen. Man hat mit Ralf Hasenhüttl, ist er der, ich hab's gar nicht auf dem Schirm,
ist
der
älteste Trainer der Liga? Ich glaube ja.
Ja, also, wenn man Christian Streich jetzt außen vor lässt, ist er der älteste, ist richtig.
Das hast du schön korrigiert. Ich habe ihn schon fast gestrichen, auch wenn Christian Streich natürlich seine letzten Runden noch dreht und da den verdienten Abschied bekommen wird. Was hat Hasenhüttl jetzt verändert? Die Ergebnisse sind erstmal die gleichen.
Ja, also dieses Auftaktspiel 2-0 in Bremen, dachte man, das war jetzt nicht gut. Und das hat er auch selbst so eingeordnet. Aber es war gleich mal ein Sieg. Und da dachte man, geil, Trainer-Effekt und direkt ein Sieg. Jetzt geht's in die richtige Richtung und die werden ein ruhiges Saisonende erleben. Aber das hat sich jetzt dann nach den beiden Niederlagen gegen Mönchengladbach und in Leipzig dann auch erstmal erledigt wieder. Also man merkt, der ist jetzt, wie es Niko Kovac eigentlich die ganze Saison war, auf der Suche nach den passenden Spielern, nach diesem Puzzle, das irgendwie funktioniert. Rotiert auch, und das war natürlich der Hauptvorwurf, so ein bisschen bei Niko Kovac, dass der so viel rotiert hat und nichts Festes gefunden hat. Jetzt hat er in Leipzig auch wieder eine sehr überraschende Aufstellung ins Rennen geschickt, mit diversen Wechseln. Im Vordergrund stand erstmal stabil zu stehen, und das hat auch funktioniert. Und Spieler auf dem Platz zu haben, die seine Spielideen natürlich am besten verkörpern. Und das ist ein sehr intensives Anlaufen, intensives, auch hohes Pressing. Nur das Problem ist dann, da gibt es Spieler wie Jonas Wind oder Olavo Meier, im Grunde genommen die beiden Unterschiedsspieler der Offensive, die für ein solches intensives Pressing nicht so optimal sind, die nicht so exklusiv, intensiv anlaufen. Und jetzt war es dann so in Leipzig, dass er mit Wind, mit Meier, mit Matthias Swanberg und mit Joachim Mehle, die vier besten Scorer, zu Spielbeginn auf der Bank hatte. Und da sind 41 Scorerpunkte flöten gegangen. Und die Hoffnung war es, mit Stabilität und einer etwas anderen Aufstellung so hinzubekommen, dass man rund um die 60. Minute noch so im Spiel ist, dass man dann wahnsinnige Qualität nachschießen kann. Und das ging anders als in seinem ersten Spiel in Bremen diesmal gar nicht auf. Die kamen zwar rein und statt auch nur 0-1 und Swanberg hatte noch die Chance zu 1-1, aber da kam keinerlei Impuls mehr. Und meine Befürchtung ist, um das gleich mal vielleicht dran zu hängen, das sind alle Spieler, Mähle, Wind, Meier, Swanberg auch, die brauchst du, glaube ich, in den nächsten Wochen, weil die haben Erfahrung, diese Nationalspieler, die wirst du brauchen, um in dieser Liga zu bleiben. Und die hast du jetzt erstmal dann draußen und die da wird die Brust auch nicht breiter, dieser Leute, die alle ihre persönlichen Probleme auch mit sich tragen.
Es ist ganz interessant, weil wir mit Marvin Duksch hier über die Situation von Bremen, die haben immerhin 3 Punkte mehr als der VfL Wolfsburg, geredet haben und sehr klar rauszuhören war, dass er zumindest und offensichtlich auch Ole Werner das eigene Spiel nicht verändern wollen. Das heißt also, man hat zuletzt zu wenig die eigenen Stärken auf den Platz gebracht, aber man weiß, dass sie noch da sind. Wenn man jetzt aufs Restprogramm beim VfL Wolfsburg schaut, man kann es positiv auslegen, die Heimspiele gegen die Konkurrenz, also direkte Konkurrenz unten, jetzt erstmal VfL Bochum, danach dann Darmstadt, ganz am Ende Mainz, sind ja eigentlich Spiele, die man wieder über die eigenen Stärken gewinnen müsste. Heißt, jetzt am Wochenende wieder Rolle rückwärts und die alle wieder rein?
Ich weiß es nicht. Ich kann es ganz schwer einschätzen, auf wie Ralf Hasenhüttl da denkt. Er hat gesagt, er weiß, welche Spieler er jetzt braucht, um gegen Bochum erfolgreich zu sein. Ich weiß nur nicht, ob er die meint, die jetzt in Leipzig ins Rennen geschickt hat, wo es zum Beispiel in Kilian Fischer auf der rechten Seite auch sehr ordentlich gemacht hat, oder ob er jetzt in diesem unfassbar wichtigen Heimspiel, ich habe heute sogar geschrieben, eines der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte, weil wenn dieses Spiel gegen Bochum verloren wird, glaube ich, dann droht da wirklich das absolute Chaos in Wolfsburg mit dem, was möglicherweise auf der Tribüne, auch mit Blick noch auf Marcel Schäfer, passiert in der Nordkurve, wo es nur ein Plakat in Leipzig jetzt gab im Gästeblock. Ich weiß nicht, was da beim Heimspiel jetzt im Spiel 1 nach dem Abschied von Marcel Schäfer da passiert. Und dann so ein Spiel jetzt gegen Bochum zu verlieren, das wäre dramatisch. Deswegen bin ich total gespannt, was diese Aufstellung dann auch bringt am Samstag.
Thomas, du kannst dir jetzt aussuchen, ob wir an dieser Stelle das Gespräch beenden oder ob... Nee, wir beenden es jetzt an dieser Stelle. Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Expertise und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal, wenn ich schon in Wolfsburg im Stadion bin, das ist jetzt gar nicht so lange her und ich schreibe dem Thomas vorher extra, ja, da sehen wir uns ja heute und dann höre ich nur ein, könnte schwierig werden und so weiter und so fort, wenn da auch mal wieder ein bisschen mehr Commitment von dir kommt. Danke, tschüss.
Ciao.
Ja, vielleicht mal vernünftige Fragen an. Tschüss.
Dann haben wir noch das Borussen-Duell zu beackern. Borussia Mönchengladbach verliert zu Hause mit 1:2 gegen Borussia Dortmund. Die hatten unter der Woche knapp gegen Atletico verloren. Da gab es dieses sensationelle, Sebastian Kehl nimmt sich mal Diego Simeone zur Brust oder hält zumindest dagegen. Das hat mir sehr gut gefallen, aber dann nicht nur mir, sondern allen anderen auch. Da ist auch noch alles offen für die Dortmunder, mal gucken. Und die Dortmunder gewinnen dieses Spiel jetzt in Gladbach mit 2:1 durch einen Doppelpack. Sabitzer, 22. Minute. Eine Volleyabnahme, Wöber, der das Abseits hinten aufhebt, toller Pass in die Tiefe von Schlotterbeck. Und dann ist Omlin so ein bisschen im luftleeren Raum da irgendwie gefühlt und sieht dann so ein bisschen komisch aus bei ja, diesem Abschluss.
Zum wiederholten Mal übrigens, ne? Omlin in den letzten Wochen.
Wobei, so lange ist er noch nicht wieder am Tor nach seiner Verletzungspause. Ja, ja. Und dann macht Sabitzer in der 28., also nur kurz später, einen Strafstoß rein. In Gumu foult Schlotterbeck, das ist dann zu billig. Gladbach verkürzt durch Wöber, natürlich nach einer Ecke, Honorar natürlich mit dem Assist. Da ist es, glaube ich, Julian Brandt, wenn ich es richtig gesehen habe. Der ist an Wöber dran und der sprintet dann einfach an ihm vorbei. Also er verpasst komplett den Moment, mit ihm mitzugehen. Und danach hat Gladbach so bis zur Halbzeitpause auch eine gute Phase. Honorar nochmal mit einer Chance und so weiter. Beginnt zweite Halbzeit, Gelb-Rot Adeyemi. Gelb vorbelastet wegen Klammern in Halbzeit Nummer 1 und dann dieses Ding, hält den Gegenspieler gelb vorbelastet an der Schulter, kreuzt so halb hinten den Laufweg. Viel Kontakt war es nicht, ne?
Nee, aber es ist eine gelbe Karte.
Übrigens, der vierte Platzverweis für Dortmund in dieser Saison, das ist jetzt mehr als kumuliert in den letzten 4 Jahren zusammen. Fliegen die Spieler.
Kumuliert.
Fliegen die Spieler vom Platz.
Ich dachte schon, okay, das ist nochmal mehr als kumuliert.
Ja, sogar kumuliert.
Da musst du es dann auch nochmal zwei nehmen. aber verstehe. Die Frage ist ja, hätte Dortmund schon früher in Unterzahl spielen müssen? Madsen stempelt Ngumu. Das ist unser Lieblingsthema der letzten Wochen.
Du hattest
ja gesagt, passiert nicht mehr. Wollen wir nochmal drüber sprechen? Übrigens, Allaire vorher schon verletzt raus, bitter für ihn. Hoffen wir auf nichts Schlimmeres, Sprunggelenkverletzung. Aber die Frage ist eben, Madsen mit Gelb richtig oder falsch bewertet?
Ich glaube richtig, weil er vorher den Ball trifft. Das war auch das, was Florian Bartstübner in der Symbolik dem Spieler dann anzeigt. Ne? Er macht diese Ballgeste. Ich glaube, wenn er den Ball nicht trifft, geht er safe mit Rot vom Platz.
Wann kommt der Moment, dass du mir zustimmst, dass die Formulierung, da muss der Gegenspieler geschützt werden, einfach nicht funktioniert? Denn
bin ich noch weit
wenn
von
das die Alles klar, danke, ich würde es weiter versuchen. Nur ganz kurz nochmal der Hinweis, wenn du dir die Szene anschaust, ich bin grundsätzlich bei dir, weil ich ja sowieso der Meinung bin, dass diese Formulierung nicht als Begründung für eine rote Karte dienen darf, zumindest nicht in dem Sinne. Spul zurück, ich habe das, kann man bei Podcasts, wenn man die eingeschaltet hat, dann kann man das zurückspulen. Ne? Er spielt den Ball vorher, deswegen ist es eine richtige gelbe Karte, aber du kannst ja genauso sagen, da muss der Gegenspieler geschützt werden. Also das ist ja, kann ja eine brutale Verletzung werden. So, aber da sagt man es dann nicht, weil er den Ball vorher spielt. Die Gefahr für den Gegenspieler ist ja genauso groß.
Ja, ganz stringent ist es nicht. Da hast du auf jeden Fall recht. Gladbach hat hinten raus dann in Überzahl nochmal dicke Chancen, ganz hinten raus. Schwanstaller vor Kobel, der Nachschuss von Player wird dann geblockt. Dann nochmal diese Riesenchance in der 90. plus 2 nach einer Flanke von Honorar. Die darf auch nie und nimmer überhaupt für Gladbach noch vom Laster fallen. Süle springt da unterm Ball durch und du gönnst, also das ist eigentlich für Schwanstaller ein sicheres Tor. Zum 2:2 da hinten raus. Also da hat Dortmund echt Glück, beziehungsweise hat da auch einfach dann wieder mal ein paar Dinger gucken lassen, wo du echt sagst, das darf eigentlich nicht sein. Aber sie gewinnen dieses Spiel am Ende mit 2:1.
Gar nichts vom Laster gefallen ist, was für Eintracht Frankfurt. Wir haben vorhin Duxchi gehört, der gesagt hat, Stuttgart, Hinrunde, das war komplett glatt und wir haben gemerkt, die sind zu gut. So hat es jetzt Frankfurt, über die er in dem Zusammenhang auch geredet hat, glaube ich, auch empfinden müssen in der ersten Halbzeit. Ich habe diese Partie eingeschaltet, da stand schon 2:0 und ich musste mir die Tore dann nochmal anschauen und im Grunde habe ich dann, als ich den Ball weiter habe rollen sehen, gemerkt, ist durch. Und zwar plätschert die zweite Halbzeit hin und man könnte jetzt auch noch groß sagen, ja, da gab es nochmal da ein bisschen was und da ein bisschen was, aber im Grunde war das komplett mit diesen ersten Wirkungstreffern Gegner auf die Matte geschickt und klar gemacht, wir sind so gut für euch.
Und katastrophal, aber natürlich auch in den entscheidenden Momenten von Frankfurt verteidigt und das dann stimmt. Aber andersrum super natürlich ausgenutzt von Stuttgart.
Ja, eigentlich haben wir ja die Defensive von Frankfurt mehrfach gelobt. Ich finde, wenn man auf die Neuankäufe schaut, dann sind es gerade die Verteidiger, die funktionieren mit Pacho und Koch. In dem Spiel jetzt, ich gucke gerade, alle Kickernote 5 übrigens, mit Tuta Ausfälle, Sperren etc., auch Götze nicht dabei gewesen, aber in dem Spiel jetzt sah das alles andere als professionell aus, weil sie mehrfach Tiefe angeboten haben, eine schlechte Staffelung haben, nicht auf Linie verteidigt haben. Also der eine hat vielleicht die Idee, auf Abseits zu spielen, der andere hat die Idee, tief mitzugehen. Das war ungewöhnlich schwach von Frankfurt und mit dem schlechtesten Timing, weil es halt gegen eine der zwei besten Mannschaften der Liga geht. Ja.
Guirassy hat Gomez abgelöst jetzt, was den Torrekord angeht, der Stuttgart für einen Stuttgarter Spieler. Und ich finde es cool, dass er das mit dem Torero-Jubel von Gomez, sowohl schon als er gleichgezogen ist, also ich empfinde das zumindest, und ich glaube, so war auch seine Äußerung, als echt große Respektsbekundung von Serhou Guirassy gegenüber dem bisherigen Rekordhalter.
Wobei ich die grundsätzliche Idee, dass man einen Torjubel dann übertragen bekommt, so, ne? Weil wenn ich dann mehr Tore für den Verein gehabt habe, dann habe ich ich habe ihn geowned.
Ja, so, finde ich
das
nicht schlecht.
Das finde ich an sich schon ganz gut. Irgendwann darf dann, wer war das? War das Janka oder Elba, dieses in die Matte einrollen und noch draufklapsen? Das kann dann irgendwann Harry Kane für sich beanspruchen. Finde ich gut.
Ich habe mich am Sonntag, das machen wir noch kurz zum Abschluss, um das Spiel Darmstadt gegen Freiburg gekümmert. Freiburg gewinnt mit 1-0, ein richtig schönes Tor. Wandspieler Gregoritsch legt in den Rückraum ab und Doan vollendet. Es war ein Spiel, in dem Darmstadt viele so Halbchancen hatte, Freiburg nicht so wirklich auf das 2-0 gespielt hat in der zweiten Halbzeit, aber Darmstadt ist einfach zu wenig gefährlich. So, und der Zug ist jetzt endgültig dann auch abgefahren. Das Publikum hat ein gutes Gespür dafür, dass mit der Mannschaft das vielleicht auch einfach so sein musste, weil die Qualität nicht genug ist. Und dann haben jetzt auch noch Melem gefehlt, Skarke, da hat Christian Streich auch nochmal drauf hingewiesen, der ganz früh schon, nach 5 Minuten, also sein System schon geändert, dann von Viererkette auf Dreierkette, war alles andere als ein überragender Nachmittag von den Freiburgern, aber es reicht dann trotzdem in dieser Saison, um Darmstadt zu schlagen. Die alle sind genervt, deprimiert davon, dass es halt weiterhin seit Ewigkeiten auch keinen Heimsieg mehr gab.
Wir haben einen neuen deutschen Meister. Wir sind gespannt auf die Champions League-Rückspiele mit ordentlichen, sicherlich keinen sehr guten, aber zumindest okayen Ausgangspositionen für die deutschen Vertreter. Bin natürlich auch gespannt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen, darüber hatten wir noch nicht geredet, das gegen West Ham noch aus der Hand gibt. Auch da haben sie mit einem Selbstverständnis auf ein Tor gespielt. Ja. West Ham steht hinten drin und kassiert halt wieder. Ich musste an Jonas Hofmann denken, spät, weil sie es einfach nicht ändern, weil sie es einfach selbstbewusst genau so zu Ende spielen, die späten Treffer. Also da glaube ich auch, hat Leverkusen noch Großes vor sich in der Europa League. Und wir haben am Montag wieder was vor uns, nämlich eine neue Folge Kickermeets der Saison.
Ja. Die würde ich aufzeichnen mit dir. Ja. Würde ich machen.
Ja.
Würde ich mich bereitstellen.
Nächstes Mal netter zu den Kicker-Reportern. wir haben übrigens dann auch noch Amateurgeschichten mit, ne, weil manchmal stehst du ja zu deinen Versprechen und hältst
nächste
dich daran,
Woche
dass
weiter.
In der Bundesliga im Fußball nicht gelogen wird. Das heißt, nächste Woche könnt ihr euch darauf wieder freuen und wir fahren jetzt nach Hause.
So ist das wohl.
Ja.
Alexander.
Benjamin.
Tschüss.
Tschüss.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.